Ist der BVB mit Serhou Guirassy wieder ein echtes Spitzenteam? Überrollt der FC Bayern nun standesgemäß wieder die Liga? Und ist Union Berlin wieder Prime Vintage Union, wie die coolen Kids sagen würden? Diese Fragen und vieles mehr besprechen wir nun im Rasenfunk mit Charlotte Ruch und Marc Sanders. Let's go!
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Wir waren immer ein super Publikum. Und ich hoffe, dass Sie den Verein auch weiterhin unterstützen werden. Ich brauche, glaube ich, nur dieses eine Wort sagen. Herzlichen Dank.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Dann sage ich auch nur dieses eine Wort und sage herzlich willkommen beim Rasenfunk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier wird jede Woche unter anderem der Bundesligaspieltag der Männer besprochen. Aber wie ihr bereits festgestellt haben dürftet, ich bin nicht Max Jakob Ost, der für diesen Spieltag ausfällt. Mein Name ist Marc Schwitzki, ich bin freier Sportjournalist, schreibe vor allem für den RBB und habe mit Hertha Base meinen eigenen Podcast seit vielen Jahren. Einige von euch können mich vielleicht daher kennen, dass ich seit mittlerweile fast 10 Jahren Hilfe auch immer wieder als Gast im Rasenfunk hier auftauche. Ja, vor 3 Jahren habe ich mein Debüt als Rasenfunk-Moderator gefeiert. Nun mein zweiter Einsatz. Ich bin wie so ein dritter Torhüter quasi der Tom Mickel des Rasenfunk, aber die brauchte schließlich, und die sind auch immer die gute Seele des Vereins, um sicher zwischen den Pfosten zu stehen, habe ich erstklassige MitspielerInnen dabei. Zum einen Charlotte Bruch, Sportredakteurin beim Berliner Tagesspiegel, Freiburg-Anhängerin und selbst noch aktive Spielerin beim FC Sternschanze. Grüß dich, Charlotte.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
So, eben noch den Vereinswechsel im Vorgespräch geklärt, dass man da nicht ausrutscht, sehr gut. Aber hier bei dem anderen bin ich mir vollkommen sicher. Marc Sanders, Fußball-Videoanalyst, Trainer in der Landesliga, Gladbach-Fan und Teil von Borussia Explained, ein taktisch geprägter Blog im Podcast zu den Fohlen. Ich grüße dich, Marc.
Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dabei zu sein wieder. Und hab Bock auf die nächsten 2,5 Stunden.
Ich hoffe, das wird nicht zu verwirrend mit 2 Marks, aber wir kriegen das hin. Zusammen analysieren wir nun den 3. Bundesligaspieltag der Männer und beginnen wollen wir chronologisch mit dem Freitagabend zwischen Borussia Dortmund und dem FC Heidenheim. Borussia Dortmund hat auch das 37. Heimspiel in Folge am Freitag nicht verloren. Der BVB gewann eine wilde Partie gegen den FC Heidenheim mit 4:2. Daniel Malen in der 12. und Karim Adeyemi in der 17. Minute sorgten früh für eine komfortable Führung. Der zwischenzeitliche 1:2 Anschlusstreffer Heidenheims durch Marvin Pieringer in der 39. wurde 2 Minuten später mit dem 3:1 erneut durch Adeyemi gekontert. Nach Wiederanpfiff verkürzte Maximilian Bräunig in der 74. Minute nochmal per Elfmeter, aber auch wiederum per Elfmeter sorgte dann Emre Can für die Entscheidung, nämlich für das 4:2 kurz vor Schluss. Marc, der BVB-Trainer Nuri Sahin sagte nach dem Spiel, das war vor allem in der ersten Halbzeit die beste Leistung, die wir bisher gezeigt haben. Gehst du da mit und warum?
Ich gehe definitiv mit. Hatte mir von dem Spiel, also auch wenn Spitzenspiel jetzt drauf stand, dadurch, dass das Heidenheim Tabellenführer war zu dem Zeitpunkt, habe ich mir schon vorher gedacht, dass Dortmund das Spiel gewinnen wird. Und man muss sagen, man sieht, finde ich, von Woche zu Woche, wie Nuri Sahins Handschrift deutlicher wird. Auch in dem Spiel, ja, der BVB hat es geschafft, mit relativ simplen Mitteln relativ effektiv zu sein und es dann doch teilweise echt leicht aussehen zu lassen. Und das spricht meistens dafür, dass du eine sehr, sehr gute Hälfte spielst. Wenn ich überlege alleine, dass das Tor, wo sie an der gegnerischen Box 2-mal querlegen, um dann den freien Abschluss zu haben, einfach auch dieses Timing dafür zu haben, wann ich den Abschluss nehme. Da muss ich sagen, hat mich schon sehr, sehr viel an den BVB von vor etlichen Jahren erinnert, der dann auch entsprechend Titel gewonnen hat. Das sah schon teilweise wirklich sehr, sehr gut aus und hat Spaß gemacht, sich das anzuschauen.
Jetzt muss ich dich aber festnageln, was waren denn diese einfachen Mittel?
Ja, also man hat ja in der letzten Woche schon, finde ich, auch zu Recht in einigen Phasen kritisiert, dass gegen Werder ja so ein bisschen das Momentum fehlte. Nuri Sahin ist ja ein Fan davon, immer wieder in den Druck zu spielen und dann auch im Druck die Situation zu lösen. Und das Problem ist halt, wenn dir das nicht immer gelingt, dann läufst du natürlich schnell Gefahr, dass du auch in Umschaltmoment des Gegners läufst. Und gegen Heidenheim war es so, dass der BVB dieses Timing perfekt gefunden hat. Wann sind Passfenster aufgegangen? Wie findet man dann auch den Spieler unterm Ball, um direkt wieder ins diagonale Passfenster reinzukommen? Und da muss man natürlich auch sagen, Serhou Guirassy zum ersten Mal dann dabei, das tut Dortmund schon extrem gut, weil es einfach der Spielertyp ist, der für Nuri Sahin prädestiniert ist. Und ich glaube, Benny Grund hat es letzte Woche auch gesagt, es ist ein ganz, ganz anderes Spiel, wenn er dabei ist, weil einfach auch Spieler wie Brandt dann zum Beispiel um ihn rum ganz anders agieren können.
Charlotte, was macht Guirassy für dich aus? Was gibt er dann dem BVB-Spiel, was vielleicht vorher gefehlt hat?
Also ich finde, vor allem in der Anfangsphase hat er wahnsinnig viele Fouls gezogen. Und immer da vor der 60, also er ist natürlich jemand, der auch sehr entgegenkommt und dann klatschen lässt auf einen Matcher oder Groß und die spielen noch mal tief. Oder eben er gibt halt, wie Marc schon sagte, Spielern wie Brandt dann halt so ein bisschen mehr Freiraum, weil er halt diese, er bindet natürlich sehr vorne und zieht dann entweder Fouls oder er ist auf jeden Fall einfach körperlich unglaublich präsent. Frank Schmidt sagte das vor dem Spiel, meinte schon, ja, das wird natürlich jetzt ein anderes Spiel mit Guirassy vorne. Nach dem Spiel sagt er das Gleiche. Also Guirassy hat ein richtig starkes Spiel gemacht, ohne ja selbst zu treffen. Und jetzt, ich glaube, er hatte eine große Chance, aber er hat einfach viel ermöglicht. Also ich erinnere mich noch an das 3-1, meine ich war es, genau, da kommt von Rias dann der Pass von rechts und er lässt super spielintelligent einfach durch und Adeyemi hat dann den Abschluss in der Mitte. Und dann war noch eine andere Situation, da war auch, lief ein Konter, ich glaube über Brandt oder Malen war es, und er kreuzt so in die Mitte und lässt ihn wieder durch, damit Adeyemi links durchgeht und dann wollte Adeyemi ihn, glaube ich, auch mal belohnen und rüberlegen und dann kommt diese Ablage nicht so richtig gut. Aber mit Guirassy hat man halt einfach einen richtig guten Stürmer da vorne drin. Das hat vor allem gegen Frankfurt beim ersten Spiel gefehlt, aber auch, finde ich, gegen Werder. Dortmund hat dadurch nochmal ganz andere Elemente und war ein wichtiger Spieler für den Sieg. Und mir hat auch zum Beispiel, weil ich es eben schon angesprochen habe, mit in den Druckspielen, da fand ich das Zusammenspiel von Matcher und Groß richtig gut. Also die haben sich ja sehr variabel da immer bewegt. Meistens war Groß ein bisschen tief und hat dann aufgebaut im 3+1. Aber auch Adeyemi, Brandt kam mal entgegen. Also es war insgesamt sehr variabel und Heidenheim hat das dann, finde ich, halt die hatten auf jeden Fall Probleme damit, obwohl sie ja lange auch sehr kompakt standen, aber dadurch, dass es so variabel war, haben sich immer wieder Räume ergeben und ja, Dortmund war wahnsinnig gut im Umschaltspiel und das ist halt vor allem die Stärke von Julian Brandt, finde ich, wie sich da auch gezeigt hat. Also den fand ich auch richtig gut.
Bei Guirassy muss man ja auch sagen, dass er ja auch wirklich lange raus war, ne? Also der hat, glaube ich, 3 Monate irgendwie kein Pflichtspiel mehr bestritten, war vorher die Ansage. Er hat quasi nicht mit dieser Mannschaft trainieren können. Kam jetzt aus der Kalten in diese zentrale Position. Ich glaube, auch in der letzten Folge des Rasenfunks wurde erwähnt, dass es quasi wie so ein Kartenhaus ist, was Nuri Sahin da taktisch bildet. Und das fällt ein bisschen in sich zusammen, wenn dieser Stürmertyp Guirassy fehlt. Und das konnte Maxi Bayer oder Ähnliches eben nicht aufgreifen. Und ich finde, ein Spieler hat auch wahnsinnig von ihm profitiert. Und das war Karim Adeyemi, der immer wieder, genauso wie Daniel Malen auch, aber Adeyemi noch ein bisschen effektiver, immer wieder in diesem Deckungsschatten von Guirassy agieren konnte, ne? Also quasi an der Strafraumkante dann immer wieder auch zum Abschluss kam oder nach innen ziehen konnte. Und ich finde, dass das in der so, weiß ich nicht, ersten halben Stunde eine Machtdemonstration war vom BVB. Also dieser Aufbau, dieses 3-1, was du schon erwähnt hast, Charlotte, und dann immer wieder variabel, das war so ein 2-2-2 quasi, was aber immer wieder verschoben hat in den Höhen. Das fand ich wahnsinnig beeindruckend, auch mit, ich finde, dass Benzebaini einen guten Job gemacht hat. Ich finde, dass ein Matcher ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Und das waren ja auch Leute, die in der letzten Saison nicht so wohl gelitten waren bei den BVB-Fans, glaube ich. Und jetzt schafft Nuri Sahin es durchaus, sie besser einzubinden. Jetzt zeigen die Zahlen aber ja trotzdem einen recht engen Spielverlauf. Also wenn man jetzt nur mal auf die Statistiken blickt, dann hast du da einen Expected Goals Wert von 2,16 zu 1,99. Du hast 13 zu 11 Schüsse. Ballbesitz ist jetzt auch nur 58% beim BVB. Marc, warum war es dann am Ende aber, also warum sind die Zahlen vielleicht zu eng und warum ist es dann am Ende trotzdem mit 2 Tonnen Unterschied ausgegangen und was hat Heidenheim richtig gemacht, damit es denn überhaupt so eng war?
Ja, da war jetzt viel drin in der Frage. Also
pick dir was raus.
Ich glaube, Heidenheim lebt einfach da, so ein bisschen davon, dass es Heidenheim ist. Also das meine ich insofern, als dass Heidenheim, also niemand hat eine riesengroße Erwartung. Es gibt keinen großen medialen Druck, selbst wenn man Tabellenführer ist oder selbst wenn man es jetzt geschafft hat, auch sich international zu qualifizieren. Es ist dennoch irgendwie immer sehr ruhig in sich. Und dann ja liegst du halt 2-0 in Dortmund hinten. Okay, dann ist das halt so. Dann spielst du aber trotzdem dein Spiel weiter und versuchst, an deinem Plan festzuhalten. Und dann ist es halt wie so häufig im Fußball, dann kann ein Moment reichen, um so ein gesamtes Spiel auch ins Kippen zu bringen. Denn man sieht ja auch an Dortmund, glaube ich, in den letzten 2-3 Jahren, dass sie immer wieder so 2-3 Spiele in der Saison haben, wo sie ja vermeintlich gut reinstarten, so erste 30 Minuten hatten, wie sie es jetzt auch hatten. Und plötzlich geben sie so ein Spiel einfach aus der Hand. Und das hat Dortmund ja in den letzten Jahren häufiger gehabt. Und ich glaube, dass sich Heidenheim genau darüber auch im Klaren war. Ja, und dann versuchst du natürlich, über dieses Momentum reinzukommen. Ja, und dann erspielen sie sich 2-3 gute Chancen und schon wächst der Glaube. Und plötzlich bist du wieder drin im Spiel. Und dennoch finde ich, dass Dortmund hinten raus verdient gewinnt. Auch ihr habt es schon angesprochen, also Karim Adeyemi ist, glaube ich, das beste Beispiel, was Selbstvertrauen mit einem Spieler machen kann. Also Karim Adeyemi mit Selbstvertrauen ist ja, das ist ja unfair. Und auf der anderen Seite gibt's halt auch den Karim Adeyemi ohne Selbstvertrauen, dem dann manche letztes Jahr das Bundesliga-Niveau teilweise absprechen wollten.
Das stimmt. Aber ja, und gleichzeitig, ne, muss man auch sagen, du hast gesagt, der BVB hat diese 1-2 Spiele in der Saison, wo sie ausrutschen, aber sie haben ja auch diese einzelnen Momente immer noch im Spiel. Also ich finde, dass zum Beispiel der Anschlusstreffer in der 39. Minute fällt nur dadurch, dass die BVB oder der gesamte BVB pennt. Beim Heidenheimer Einwurf lassen sie Traoré einfach flanken und auch Torschütze Pieringer wird da viel zu frei zum Kopfball gelassen. Auch wie dann später Niklas Süle den Elfmeter verursacht. Das ist zwar bitter und das will er so nicht, aber er kommt halt zu spät. Also ich empfand auch 1-2 Diskussionen, aber das gibt's bei Elfmetern immer. Du wirst immer die Leute finden, die es anders sehen. Aber für mich war das auch nicht wirklich eine Diskussion. Er kommt halt zu spät und dann ist das ein Elfmeter. Zeigt aber, dass du in dieser Partie auch wieder Momente hattest, in denen Heidenheim auch eben rankommen konnte. Und das ja auch dadurch, dass sie einfach, wie du gesagt hast, Marc, wissen, was sie tun. Charlotte, was hat dich vielleicht am Heidenheimer Spiel beeindruckt und was muss der BVB noch besser machen, um so ein Spiel wirklich dann auch cool runterzuspielen und auch bei so einem Spiel nicht gleich nochmal 2 Gegentreffer zu kassieren?
Ja, wie du schon sagst, die Art und Weise, wie sie die kassieren, das sind irgendwie individuelle Aussätze. Also beim ersten Tor, Gegentor, schlafen mehrere Personen, also angefangen bei Benzebaini und Anton und Süle stehen da auch nicht wirklich gut bei der Flanke. Bei Heidenheim ist es halt, man sagt es immer über Heidenheim, die sind unglaublich effizient und die liegen 0-2 hinten und man würde vielleicht sagen, okay, das Spiel ist jetzt irgendwie relativ früh entschieden oder, aber man darf halt Heidenheim nie unterschätzen, also die brauchen halt einfach nicht viel und die lassen sich, wie ihr schon sagtet, halt auch nicht in ihrem Spiel beirren. Also ich finde, in der Anfangsphase hatte Dortmund einen wahnsinnig guten Beginn. Und ich finde, das lag auch daran, dass Riasson und Benzebaini so hochgeschoben haben, dass sie quasi Adrian Beck und Leo Scienza ganz weit hinten gebunden haben und so bei Heidenheim irgendwie ihrer Offensive so ein bisschen beraubt, weil die gar nicht offensiv zum Zug kamen. Und Dortmund hat dann so, ich habe es, glaube ich, nach einer halben Stunde aufgeschrieben, hat dann so ein bisschen nachgelassen. Und kurz später fällt dann auch das Tor für Heidenheim und da, ja, Dortmund war so viel stärker, finde ich, in der Anfangsphase. Das müssen sie dann früher schon zumachen fast. Also ich meine, das 3-1 fällt dann ja auch direkt wieder danach. Aber in der zweiten Halbzeit ist es dann beim Stand von 3-2 ganz lange noch viel zu offen. Also da müssen sie einfach dann entschiedener einfach insgesamt und dieses Spiel einfach finishen und halt entscheiden für sich. Und es war ja bis zum Ende, war ja, lag da noch ein latenten Tor von Heidenheim auch irgendwie in der Luft, weil man die eben nicht unterschätzen darf. Und ja, im Endeffekt ist es aber auf jeden Fall so, dass Dortmund diesen Sieg also hoch verdient hat. Da gab es ja auch noch den Treffer von das vermeintliche 4:1 zwischendurch von Sabitzer, das groß sehr gut vorlegt. Mhm. Kann man vielleicht auch noch drüber diskutieren, ob das ein Handspiel war, aber vielleicht auch nicht. aber genau, also ich bin gespannt auch, wie dieses System mit diesen ganz hochschiebenden AV dann auch wirklich gegen starke Teams aufgeht und ob das nicht, also es ist schon ein anfälliges System insgesamt, finde ich.
Ich glaube, dann hofft man ja auch wieder auf so jemanden wie Nico Schlotterbeck setzen zu können, der jetzt ja gesperrt gefehlt hat, der mit seinem Tempo und seinem proaktiven Verteidigen natürlich so einem Außenverteidiger schon helfen kann. Gleichzeitig, wenn er sich verschätzt, ist wirklich alles offen. Also es ist High Risk, High Reward manchmal bei Nico Schlotterbeck. Aber ja, ich glaube auch da, manche hatten ja auch schon die Diskussion aufgegriffen, ob man den frischen neuen Süle nicht schon wieder nominieren müsste. Die Diskussion geht mir zum Beispiel viel zu schnell. Ich finde ihn da noch rein mental, wie gesagt, noch zu, manchmal zu langsam. Und dann verschätzt er sich gerne mal. Das war jetzt, glaube ich, auch nicht der erste Fehler in seinem Spiel jetzt, der Elfmeter. Was ich bemerkenswert fand, war auch in der ersten halben Stunde dieses Positionsspiel, wie es der BVB aufgezogen hat, hat halt auch dieser Manndeckung Heidenheims komplett den Stecker gezogen. Und sie haben es immer wieder geschafft, diesen 8er-10er-Raum komplett frei zu spielen. Das hat Heidenheim mit der Zeit besser gemacht. Die haben dann irgendwann einen Spieler quasi gelöst, der nur dafür da war, diesen Sechserraum zu decken. Also auch da Frank Schmidt konnte reagieren und auch das war sicherlich ein Mittel, was dann dazu geführt hat, dass Heidenheim nie so richtig aus der Partie raus war. Aber Marc, was muss denn jetzt so ein bisschen die Botschaft vielleicht für den BVB nach so einem Spiel sein? Einfach weiter so machen? Muss man das vielleicht kritischer beäugen? Weil wie gesagt, es war dann auch teilweise knapp, trotz Heimspiel, trotz Kulisse, trotz Überlegenheit. Wo befindet sich dieses Spiel jetzt in der Einordnung auch in der jungen Amtszeit von Nuri Sahin?
Ja, ich glaube, man muss schon weiter bei diesem Weg bleiben, weil man sieht, finde ich, von Woche zu Woche schon, dass sich auch Dinge entwickeln zum Positiven. Ich habe viele Videos aus der Vorbereitung von Dortmund gesehen, wo Nuri Sahin immer wieder super detailverliebt im Passspiel coacht. Also immer wieder darauf fast schon versessen ist oder besessen vielmehr und immer wieder darauf hinweist, dass die entsprechende Schärfe kommen muss, dass die entsprechende Präzision dabei sein muss. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo der BVB sich auch mit der Zeit immer mehr entwickeln wird, weil ihr habt schon gesagt, es ist, wenn man in den Druck spielt, ist es auch Risiko, aber es ist halt auch der maximale Ertrag, wenn man das schafft, da dann rauszukommen. Weil ja, man zieht einen Gegner in einen gewissen Raum, man bindet ihn auch und kann ihn danach vermeintlich leicht überspielen. Und dennoch ist es natürlich dann auch immer dieses, ja, geht das schief, läufst du halt wahrscheinlich direkt in den Gegenangriff. Und ich glaube schon, dass der BVB dieses Jahr deutlich stabiler sein wird, als es in den letzten Jahren war, konstanter seine Ergebnisse einfahren wird. Und ja, als Gladbach-Fan sagt man das nicht ganz so gerne, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich finde Nuri Sahin total cool und deswegen bin ich schon gespannt, wie der BVB es weiterhin lösen wird.
Spannend finde ich auch beim BVB, aber das werden wir auch nachher bei Bayern sprechen, wenn die Saison noch so jung ist und wenig Verletzungen vorliegen, was da von der Bank kommen kann. Ne? Die haben Emre Can, Maxi Bayer, Marcel Sabitzer, Jan Couto und einen fünften, ich glaube Gittens, haben sie eingewechselt. Das ist schon echt in Ordnung. Das muss man sagen. Charlotte, vielleicht dieselbe Frage in deine Richtung, bloß auf den FC Heidenheim bezogen. Was ziehen die Heidenheimer aus so einer Partie? Ich meine, klar, es ist verloren, aber es ist am Ende knapp verloren und das in Dortmund. Vor einem Jahr hat man da zwar noch das Unentschieden geholt, der erste Punkt in der noch neuen oder jungen Bundesliga-Karriere des FC Heidenheim, aber was nimmt man aus so einem Spiel mit jetzt?
Ja, einfach weiter bei sich bleiben, ne? Und ihre Stärken einfach, die wissen alle, was sie zu tun haben, wie sie spielen wollen, obwohl sie ja auch wirklich starke Abgänge hatten. Finde ich es krass, dass sie trotzdem so schnell wieder so gut sind. Bin natürlich gespannt mit der Doppelbelastung oder Dreifachbelastung. Aber ja, also ich glaube, Frank Schmidt bringt diese Niederlage ganz sicher nicht aus der Ruhe. Ich glaube, man geht eher so damit raus, wegen, ja, man hat es Dortmund jetzt wieder richtig, richtig schwer gemacht und war dazu in der Lage, das Spiel lange offen zu halten. Und genau, spielen jetzt als nächstes ja auch gegen Teams, wo sie dann, glaube ich, auch mehr Selbstbewusstsein an den Tag legen, dass sie dann da auch auf jeden Fall punkten. Also ich glaube, man kann schon insgesamt zufrieden sein mit dem Spiel, weil Dortmund einfach unglaublich gut gespielt hat, vor allem in der Anfangsphase. Also ja, das, ich glaube, das ist dann so, wie Dortmund gespielt hat, war es jetzt nicht der Maßstab, aber sie haben ja ganz sicher nicht, waren ja nicht klar unterlegen und das ist ja auch was Gutes.
Das stimmt.
Untertrieben.
Das stimmt allerdings. Dann machen wir das Spiel gerne zu. Jetzt noch der Hinweis darauf, der BVB, der ist jetzt nach 3 Spielen umgeschlagen, war ja auch ganz kurz Tabellenführer für eine Nacht, durfte man wieder träumen. Gastiert jetzt als nächstes am kommenden Mittwoch dann in der Champions League, die jetzt wieder losgeht beim Club Brügge. Und am Sonntag ist man dann im Schwabenland beim VfB Stuttgart. So ein schönes Topspiel. Ich glaube, das wird fußballerisch nett. Darauf kann man sich freuen, sind sie dann zu Gast. Und der FC Heidenheim spielt als nächstes, ich muss gerade gucken, die Conference League, das habe ich mir tatsächlich nicht notiert, startet die jetzt auch zeitgleich? Bevor ich jetzt Quatsch erzähle? Nee, die lässt noch ein bisschen auf sich warten anscheinend. Na gut, dann starten die noch nicht international, aber sie werden dann am Samstag gegen den FC Freiburg spielen. So, dann kommen wir zur nächsten Partie und das ist RB Leipzig gegen Union Berlin. Wir kommen zum einzigen Unentschieden des Spieltags. Sowohl RB Leipzig als auch Union Berlin gehen noch ungeschlagen aus den ersten 4 Pflichtspielen der neuen Saison. Grund dafür ist dann das 0:0 im direkten Aufeinandertreffen. Leipzig biss sich die Zähne im eisernen Defensivblock aus, selbst ein Elfmeter in der 74. Minute von Luis Openda, der damit, glaube ich, alle Elfmeter in dieser Saison verschossen hat, sollte von Union-Torhüter Frederik Rönno abgewehrt werden. Auf der anderen Seite musste Peter Gulaschi ein paar Mal vor allem bei Standards retten. Eine besondere Situation ergab sich auch daraus, dass es an der Seitenlinie denn sowohl Marco Rose bei Leipzig als auch Bo Svensson bei Union fehlten an der Seitenlinie. Rose gesperrt, Bo Svensson aufgrund eines Infekts und jeweils standen dann die Co-Trainer an der Seitenlinie. Ich habe lange recherchiert, ob es ein Novum ist. Es scheint in der Corona-Zeit tatsächlich schon mal passiert zu sein. Das ist dann nicht so ganz verwunderlich. In der Zeit soll es ja doch ein paar Ausfälle gegeben haben. Aber ja, trotzdem kurios. 0:0. Jetzt erstmal die älteste Frage. Charlotte, ist Leipzig so schlecht gewesen oder Union so gut?
Union war defensiv so gut, würde ich sagen. Leipzig gleichzeitig offensiv, aber auch wirklich ideenlos teilweise. Ja, und wiederum Union nach vorne. Vor allem in der ersten Halbzeit extrem harmlos. Also Leipzig hatte da lange gar keine Schwierigkeiten, kein Tor zu kassieren. Ja, also ich wusste, ich habe das Spiel nachgeschaut und wusste natürlich, dass es 0:0 ausgeht. Und nach der ersten, vor allem nach der ersten Halbzeit habe ich gedacht, ja, ich weiß auch warum. Also ja, Union hat es sehr kompakt, sehr tief verteidigt. Und Leipzig hatte natürlich extrem viel Ballbesitz und haben gute Passstaffetten gehabt und dann aber immer diesen Übergangsbereich in das letzte Drittel. Da hat es dann einfach irgendwie an Dynamik, finde auch an Laufwegen gefehlt, also einfach an ein bisschen Variabilität in der Offensive. Also es wurde immer wieder Kampel oder Haidara auf der 6 angespielt im Aufbau und dann also wenig vertikale Pässe. Lag auch, finde ich, daran, dass es in der zweiten Halbzeit besser wurde, dann auch an Xavi, der dann halt auch mal so ein paar Aktionen selbst gestartet hat. Also es war so ein bisschen, ich habe irgendwann gedacht, ja, also es kann jetzt auch nicht sein, dass Leipzig hier irgendwie abhängig davon ist, dass Xavi jetzt hier ein paar Einzelaktionen reißt. Und dann muss ich aber sagen, dass Union in der zweiten Halbzeit dann stärker wurde. Nicht, dass sie sich jetzt krass viele Chancen aus dem Spiel heraus erspielt hätten. Also da waren die Standards auf jeden Fall ein Thema, wo sie ein bisschen was vergeben haben. Aber ich bin am Ende des Spiels habe ich gedacht, ja, Union ist eigentlich gerade näher dran, hier irgendwie noch ein Tor zu machen als Leipzig. Und das ist dann schon, also Union, finde ich, kann sehr zufrieden sein jetzt mit dem Spiel oder mit dem Punkt auswärts. Und Leipzig auf keinen Fall. Also nicht, dass sie jetzt krass viele Chancen gehabt hätten, nämlich das war eben das Problem, dass sie das nicht hatten. Und das ist auch jetzt nicht erst gegen Union so gewesen. Also zuletzt hat da immer so ein bisschen was gefehlt.
zumindest gegen tiefstehende Gegner war das so. Ne? Hatten ja auch das Spiel gegen Bochum, wo sie sich sehr schwer getan haben am ersten Spieltag. Marc, wenn du das hörst, tiefstehend, Defensivblock über Standards und Konter gefährlich, ist Vintage Union zurück?
Ja.
Ich habe bewusst provokant die Frage gestellt.
Also ich sag mal so, erstmal glaube ich, muss man Union Berlin für diese Leistung ein Kompliment aussprechen. Mhm. Und weil ich glaube, nahezu jedes Team außerhalb der Top 5 in der Bundesliga würde einen Punkt in Leipzig vorher unterschreiben. Weil wir brauchen nicht über die individuelle Qualität von Leipzig zu sprechen. Und dennoch ist Union ja eigentlich über das gesamte Spiel hinweg nie so richtig unter Beschuss geraten. Also man hatte jetzt, finde ich, nicht das Gefühl so, Leipzig ist drauf und dran, jetzt gleich ein Tor zu machen. Klar, es gibt den Elfmeter, aber es gab so keine Phase, wo Leipzig sehr, sehr gut im Gegenpressing ist, wo sie normalerweise sehr stark sind. Mhm. Es gab so keine richtige Drangphase. Und ja, ich muss sagen,
so ein Henne-Ei-Prinzip, ne? Weil vielleicht hat Union diese Drangphase auch eben frühzeitig schon unterbunden. Das ist dann immer die Frage.
Genau. Und da muss ich halt sagen, ja, also wenn für Union dann am Ende in einer hinten runterfällt, denk da zum Beispiel an den Kopfball von Tom Rothe, glaube ich, war es, den Gulaschi noch hält. Ich glaube, das wäre für Union schon so der Spielverlauf, den man sich auch irgendwie ausgemalt hätte. Von daher, glaube ich, wird man da auf der Unioner Seite sehr, sehr zufrieden sein mit dem Punkt und auch mit der Vorstellung an sich.
Ja, auch Yannick Haberer hatte eine gute Chance nach einer Ecke. Diogo Leite hatte ein, zwei gute Kopfballgelegenheiten. Also wie gesagt, über Standards wurden sie gefährlich. Es gab auch die Konterchance von Vertessen, der aus spitzem Winkel abzog. Auch das hat man nicht so ganz verkehrt in der zweiten Halbzeit herausgespielt. Ich fand es auch bei Union interessant, dass sie so, also sie machen noch nicht viel draus, aber sie haben sehr unterschiedliche Stürmertypen. Also, oder generell Angreifer, wenn wir jetzt nicht auf den Mittelstürmer blicken. Ob das jetzt ein Jordan war, der reinkam, der ja dieser klassische Sturmtank ist. Du hast Tim Skarke und Vertessen, die die Tiefe bedienen. Du hast Jong, der aus Stuttgart ausgeliehen ist, der eher so ein Zwischenraumspieler ist. Also ich finde, das zumindest sind unterschiedliche Geschmacksrichtungen, wie das dann später eingebunden wird und ob man das systematisch einbinden wird. Das steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Grundsätzlich finde ich aber trotzdem spannend, dass sie zumindest all diese Typen zur Verfügung haben und ja auch gegen Leipzig gebracht haben. Jetzt muss ich nochmal kurz in meinen, wie könnte man denn Union knacken? Also sie haben es ja defensiv gut gemacht, wir haben es aber auch gesagt, dass Leipzig öfter, wie schon so oft gegen tiefstehende Gegner, jetzt auch nicht die besten Werkzeuge im Werkzeugkasten hat. Was müsste man denn deiner Theorie nach machen, um so einen Gegner wie Union zu knacken? Wir wollen ja was lernen nach dieser Folge.
ich finde, also wenn ich bei Leipzig jetzt ein bisschen in der Offensive so rausnehmen würde, weil er wirklich, finde ich, gute Aktion hatte, war Antonio Nusa nach seiner Einwechslung. Mhm. Und der hat sich eben auch mal in so ein 1 gegen 1 getraut und hatte dabei auch Erfolg und löst dann halt auch mal so Situation irgendwie gut auf. Insgesamt, Union lässt sich halt wirklich um nichts auf der Welt rauslocken. Und das ist halt wirklich ein Problem. Also Leipzig müsste dann, ich glaube, Kampel hat später gesagt, ja, vielleicht hätten wir es mehr mit Flanken versuchen sollen, mit Flanken aus dem Halbfeld. Weiß ich jetzt gar nicht, weil ich glaube, mit Döki, Leite und Vogt hast du da auch Leute, die das gut klären. Also ich finde es schwierig, weil für mich Union wirklich verbessert ist im Gegensatz zur letzten Saison. Also sie bieten einfach wieder, in diesen drei Spielen haben sie ganz wenig nur angeboten. Also es war immer sehr, sehr kompakt. Aber ich glaube, du musst dann auf den, also ich finde auch zum Beispiel Leipzig hat halt wirklich wenig Pässe durch die Ketten gespielt. Und in diesen, also das hat mir, finde ich, gefehlt, dieses Element so ein bisschen, weil am Ende, finde ich, wurde Union dann doch nicht viel, aber ein bisschen nachlässiger. Mhm. Und dann waren auch mal, ich glaube, Xavi hatte zum Beispiel mal einen Ball dann zwischen den Ketten im Zehnerraum, dreht sich auf und daraus entsteht eine gute Aktion. Ich glaube, es ist halt wieder so ein bisschen so, du kriegst halt auch nicht viel jetzt aktuell gegen Union. Und ja, schwierig zu sagen, aber
Das ist ja auch eine Lehre, wenn der. Mhm. Ich habe ja eingangs gefragt, war Union so gut oder Leipzig so schlecht? Kann ja auch vielleicht einfach beides stimmen, so ein Stück weit. Ich hatte das Gefühl, ja, es wird sehr schwer sein, Union diese Saison zu knacken, wo sie geknackt werden können. Und daraus ist ja auch der Elfmeter entstanden. Wenn Union mal aufgerückt ist, weil sie selber einen Konter fahren, dann kann es sein, dass sie danach ungeordnet sind. Und dann ist Kevin Vogt die Restverteidigung. Und Kevin Vogt ist ein souveräner Innenverteidiger, aber nicht mehr der Schnellste. Und darüber kann man sie vielleicht dann packen, dass er dann ins direkte Duell muss. Aber da musst du natürlich im Gegenpressing, das hast du auch schon angesprochen, Charlotte, saß auch nicht immer in der Partie, musst du natürlich super schnell sein, um diese kurze Unordnung von Union zu stören. Aber auch ich finde, dass Union wieder eine Mannschaft zu sein scheint, die exakt abschätzen kann, was sie kann und was sie nicht kann. Das ist letzte Saison so ein Stück weit verloren gegangen, glaube ich. Da waren zu viele Ideen zwischen all den verschiedenen Spielertypen, die auch gefühlt aus verschiedenen Union-Generationen kamen. Und das ist jetzt mehr im Einklang wieder. Man ruft die Basics ab, man ist durch Standards und Konter gefährlich, man spielt eklig und wird so sehr wahrscheinlich humorlos dann die Punkte sammeln und zu den einzelnen Tugenden zurückkehren. Und nach dem 0-0 in Leipzig ist man nicht nur weiter ungeschlagen, man hat auch noch kein einziges Gegentor aus dem Spiel herausgefangen. So, es gab den Freistoß, es gab aus einer Standardsituation ein Gegentor. Und jetzt gegen Leipzig wäre es auch nur ein Elfmeter gewesen, aber aus dem Spiel heraus noch kein Gegentor. Das sorgte ja schon in den letzten Rasenfunkfolgen ein bisschen für Kritik, wenn es dann eben bei Gegnern ist wie Mainz oder St. Pauli, wo schon mehr kommen müsste. Aber gegen Leipzig ist das, glaube ich, sehr in Ordnung.
Ich finde, wie du eben schon sagtest, diese verschiedenen Spielertypen, also Union spielt es halt oft früh mit langen Bällen raus und also Khedira und Schäfer hatten ja wirklich deutlich weniger Ballkontakte als die Abwehrkette. Und weil sie eben auch manchmal mit diesem, also nicht so Druck- oder Pressing-resistent sind eben und dann spielt Union hinten raus schnell lange Bälle und dann hattest du, finde ich, nach der Einwechslung von Jordan eben jemanden, der diese Bälle auch wirklich festmachen kann. Und außerdem auch hat Union dann, finde ich, auch ein neues Element so drin mit Vertessen war es noch und Jong und eben John, die sich da teilweise wirklich dann auch gut mit Doppelpässen durchgespielt haben. Also da denke ich an eine Aktion, glaube ich, kurz vor Schluss, wo Jong dann zum Abschluss kommt und Haberer noch. Also sie können das durchaus, sich da auch vorne mal mit kurzen Pässen dann durchspielen. Aber dazu ist es halt wichtig, so jemanden wie Jordan zu haben, der den Ball erstmal festmacht und ablegt. Und dann haben sie es teilweise gut auch ausgezockt. Aber genau, das ist halt, ich finde, das müssen sie noch mehr vertiefen, weil das sonst viel zu ausrechenbar natürlich ist. Weil eben Hollerbach, finde ich, in den Sprintduellen dann doch körperlich öfter den Kürzeren zieht, sowas jetzt zumindest gegen Leipzig und sich da eben nicht durchsetzt. Manchmal im Sprintduell. Also er zieht die tiefen Wege, was natürlich auch wichtig ist, um andere Räume aufzumachen. Aber es war verbessert, finde ich. Also vor allem in der zweiten Halbzeit von Union nach vorne.
Man darf da noch gespannt sein. Sie haben ja mit André Ilic noch einen großgewachsenen serbischen Mittelstürmer aus Lille ausgeliehen, der sicherlich auch Jordan-esque dann vielleicht Bälle festmachen kann. Der jetzt aber noch nicht zum Einsatz gekommen ist für Union, weil er auch, glaube ich, sehr, sehr spät erst kam. Aber auch da hat man dann vielleicht auch noch mal ein Mittel.
Und die Standardstärke ist back.
Standardstärke ist back, ja. Das ist schon so. Es hätte, wie gesagt, ja auch wirklich krachen können. Und dann wäre es tatsächlich Prime-Vintage-Union, wie ich es angeteasert habe, gewesen. Wenn sie das Spiel am Ende sogar ziehen, dann hätte ein Urs Fischer sich bestätigt gesehen. Aber ich glaube, dann haben wir aus diesem 0-0 alles herausgeholt, was man herausholen kann. Dann gerne nochmal auch da der Verweis auf die nächsten Spiele. Also Leipzig, die haben jetzt 7 Punkte aus 3 Spielen geholt. Ich glaube, mit dem Saisonstart kann man insgesamt dann doch zufrieden sein, auch wenn man natürlich 2 Punkte mehr hätte gegen Union gerne hätte holen wollen. Für die Sachsen geht es jetzt in der Bundesliga dann am Sonntag beim FC St. Pauli weiter. Quasi ein Pflichtsieg zuvor spielen sie aber am Donnerstag in der Champions League gegen Atletico Madrid. Mammutaufgabe. Und Union wird dann am Samstag die TSG Hoffenheim in der Alten Försterei empfangen. So, und dann wandern wir zum nächsten Spiel und das ist die TSG Hoffenheim gegen Bayer Leverkusen. Wir können alle aufatmen. Bayer Leverkusen schlittert nach der ersten Niederlage seit 462 Tagen nicht in eine handfeste Krise. Mensch, die Werkself konnte ihr Spiel am Samstag bei der TSG letztendlich souverän mit 4:1 für sich entscheiden. Martin Terrier und Victor Boniface in der 17:30 Minute brachten Leverkusen mit 2:0 in Front, ehe Startelf-Rückkehrer Mergin Berisha vor dem Pausenpfiff den 1:2 Anschlusstreffer für Hoffenheim erzielte. Nach dem Pausentee zog Leverkusen noch einmal an. Florian Wirtz in der 72. und nochmal Boniface in der 75. entschieden dann per Doppelschlag die Partie. 4:1 hieß es am Ende für Leverkusen. Marc, wieso wurde es am Ende doch ziemlich deutlich, obwohl ich das Gefühl hatte persönlich, da kannst du mich auch gerne korrigieren, dass Hoffenheim nie ganz abgemeldet war. Also was waren dann die Siegfaktoren und wo hast du dann vielleicht auch die Schlüsselduelle ausgemacht?
Ja, also ich gebe dir zunächst mal recht. Ich hatte auch in der ersten Hälfte so das Gefühl, Hoffenheim ist zu jedem Zeitpunkt drin im Spiel und dennoch kriegen sie halt gefühlt zweimal ein identisches Gegentor. Also beide Male wird Boniface tief hinter die Kette geschickt. Mhm. Die letzte Hoffenheimer Linie steht da auf Höhe der Mittellinie. Und ja, also ich weiß nicht, ob es so clever ist, gegen Leverkusen dann mit so einer hohen Linie zu spielen. Ja, da musst du halt die individuellen Duelle davor gewinnen und die haben sie in beiden Szenen nicht gewonnen und ja, dann hat Leverkusen freien Fuß, kann den tiefen Ball spielen und ist zweimal weg. Wenngleich man sagen muss, dass Boniface das schon beim zweiten Tor sehr, sehr gut macht.
Ja.
Ich find's immer Wahnsinn, wie athletisch der ist. Wenn man den so sieht mit seiner Statur, denkt man eigentlich gar nicht daran. Mhm. Aber das ist schon wirklich stark. Ja, und dann, glaube ich, kam so dieser Moment, wo man dann auch gemerkt hat, okay, Leverkusen menschlich. Letzte Woche gab es zum ersten Mal diesen Rückschlag. Und dann lief es irgendwie so an wie in der Vorwoche auch. Du kriegst ein Gegentor, weil du einfach nach dem 2-0 ein bisschen runterfährst, ein bisschen das Tempo rausnimmst. Kriegst das Gegentor durch Berisha und er macht ja sogar danach direkt noch ein Tor, wo er dann im Abseits steht. Und ich habe hinterher noch das Interview mit Jonathan Tage gehört, der auch gesagt hat, ja, so in dem Moment war er kurz ein bisschen verwirrt, was denn jetzt hier abgeht, ob das jetzt schon wieder losgeht wie in der Vorwoche. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, weil irgendwie fand ich das sehr sympathisch. So, man hat jetzt im letzten Jahr ja nur darüber gesprochen, wie Wahnsinn das ist, zu Recht, dass Leverkusen immer diese Spiele zieht. Ja, und dass dann eben auch so Momente bei den Spielern aufkommen, finde ich vollkommen nachvollziehbar. Wenngleich es Leverkusen ja dennoch schafft, irgendwie den Kader bei Laune zu halten, dann immer noch mal ein bisschen zu rotieren. Frimpong jetzt zum Beispiel draußen gelassen von Anfang an. Und dennoch eine wahnsinnige Qualität auf dem Platz haben. Ja, also ich muss sagen, es macht wirklich Spaß, sich Leverkusen-Spiele anzuschauen.
Ich hatte auch nach dem Spiel das Gefühl, dass Leverkusen wie dieses berüchtigte Pferd war, das nur so hoch springt, wie es auch springen musste. Charlotte, was kann man so einer individuellen Qualität denn entgegensetzen? Weil, wie gesagt, ich hatte schon das Gefühl, dass Hoffenheim in manchen Phasen echt nicht verkehrt war. Defensiv aber vielleicht ein bisschen zu schlampig. Ist das dann das Problem, dass du die Konzentration wie früher gegen Bayern und Co. jetzt auch gegen Leverkusen zu 90, naja gut, bei Leverkusen 120 Minuten gefühlt, aufrechterhalten musst?
Ja, ich würde sagen, genau das, weil Leverkusen halt bis zum allerletzten oder bis zur allerletzten Minute eben in der Lage ist, da noch ein Tor zu erzielen. Das ändert sich ja jetzt nicht nur, weil sie gegen Leipzig das mal jetzt nicht geschafft haben. Die Mentalität dürfen sie trotzdem haben oder den Glauben daran. Ja, ich glaube, vielleicht ist das dann so ein bisschen für Hoffenheim ja, oder viele Teams die Lehre daraus, dass man sich eben kaum Phasen leisten kann, wo die Konzentration nicht ganz oben ist, weil das dann Leverkusen einfach sofort ausnutzt und sofort ausspielt. Also ja, es ist schon jetzt natürlich hinaus sehr hoch ausgegangen. So hoch war es, glaube ich, also vom Leistungsding her gar nicht. Aber ja, also Leverkusen hat sich von der Leipzig-Niederlage jetzt überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und das werden sie auch weiterhin nicht. Also ich sehe die natürlich auf jeden Fall auf einem Niveau mit Bayern und auch Dortmund und eben gegen solche Spitzenteams. Ja, dürfte es schwierig werden, wenn man eben nicht immer auf der Höhe ist.
gibt ja gegen Leverkusen aber nicht nur ein Spiel gegen den Ball, sondern auch mit Ball. Marc, was hätte Hoffenheim vielleicht auch da besser machen können? Sie kommen zu einem Tor. Wie gesagt, das zweite Tor von Berisha ist knapp nicht drin. Und es gab ja auch in zwei andere Gelegenheiten, wo man Leverkusen durchaus Probleme bereitet hat. Was hat man da gut gemacht und was hat dann ansonsten gefehlt, um es zu wiederholen quasi?
Ja, ich glaube, man kann ja Hoffenheim im Grunde genommen so zusammenfassen, dass es das pure Chaos ist und man versucht, dieses pure Chaos dann irgendwie für sich zu ziehen. Und ja, solange Leverkusen das Spiel im Griff hat, war es schwierig. Also ersten 30 oder ich glaube, man kann sogar anders sagen, die ersten 15 Minuten hatte Hoffenheim, glaube ich, nicht eine Aktion proaktiv mit Ball in der gegnerischen Hälfte. Mhm. Und ja, nach dem zweiten Tor hat Leverkusen dann so ein bisschen Gang rausgenommen. Und Hoffenheim hat es dann häufiger mal geschafft, über den Flügel auch ja Leverkusen so ein bisschen in 1-1-Duelle zu verwickeln. Und ja, ich finde schon, dass man da gemerkt hat, dass eben genau das auch der Weg ist, wie Hoffenheim gerne zu Toren kommt. Wenn ich dann sehe, Teller bei Leverkusen, der statt Frimpong gespielt hat, mit Sicherheit ein begnadeter Offensivspieler, aber defensiv dann schon seine Probleme gehabt. Und das hat Hoffenheim dann auch irgendwann festgestellt und hat ihn eben häufiger ins Duell gezwungen. Ja, und dann entstand so ein bisschen Ping-Pong teilweise. Und das ist halt genau das, was Hoffenheim will und was Hoffenheim liebt. Weil dann ja, können sie eben über 50-50 Duelle, die sie dann für sich gewinnen, immer wieder auch mal einen hohen Ballgewinn erzielen und dann direkt vertikal spielen.
Ja, sie haben viele Spieler, die 1-gegen-1 Duelle für sich entscheiden können. Entweder durch ja das Trickreichtum, Beispiel Kramaric, aber ja auch ganz oft über Physis, ne? Also so ein Prass, so ein Berisha, das sind ja auch einfach D-Züge, die dann da lang fahren. Ich fand irgendwie so spannend, auf der einen Seite würde ich total mitgehen, Marc, dass der Flügel eigentlich das Heil von Hoffenheim ist. Dort können sie das Spiel machen. Andererseits hat sie Leverkusen auch immer wieder dorthin gezwungen, um dort die Bälle zu gewinnen, weil sie dann vielleicht auch zu viel Risiko dort gehen. Und was mir echt aufgefallen ist, das Zentrum verwaist ein bisschen bei Hoffenheim. Und das liegt, glaube ich, auch vor allen Dingen sehr am Ausfall von Grischa Prömel, der auch da eine Physis mitbringt, Bälle halten kann, aber vor allen Dingen Ballträger ist. Das geht dir völlig verloren seit dem Prömel-Ausfall und auch dadurch, dass Grilic ja auch sehr tief steht, eher jetzt eher in der Dreierkette zu verorten ist. Auch der trägt dir die Bälle nicht über die Mittellinie. Und ich hatte das Gefühl, dass da vor allen Dingen im Zentrum es zu wenig Anspielstationen gab, zu wenig Aktivität abseits des Balles, dass sich Leute auch mal angeboten haben und dass dadurch der Raum dann sehr eng wurde, beziehungsweise man Leverkusen das wusste und dann einen einfach immer wieder auf den Flügel geschoben hat. Was könnte man, also wie schafft man es aus Hoffenheims Sicht vielleicht dieses Flügelspiel weiter als seinen Markenkern quasi zu begreifen, weil da sind nun mal die besten Spieler unterwegs, ohne aber zu ausrechenbar zu werden?
Ja, ich glaube, mit den Spielerprofilen, die Hoffenheim aktuell zur Verfügung stehen, gerade im Zentrum ist es einfach super schwierig, zumal man dann auch sagen muss, dass die beiden ja gegen Chaka und Andrich jetzt ja auch nicht gegen Fallobst der Liga spielen. Also ja, das Problem bei Spielen gegen Leverkusen ist halt, wenn du einen Ball in der Vorwärtsbewegung verlierst, dann können sie dir extrem wehtun damit, dass sie auch direkt die Vertikalität in ihr eigenes Spiel bekommen. Mhm. Und das ist ja so ein Element, was Leverkusen einfach durch einzelne Spieler mit reinbringt, die dann halt 34, 35 km/h in der Spitze laufen. Ja, und so sieht man es ja auch bei beiden Toren halt. Hoffenheim, warum auch immer, stellt dann halt eine hohe Linie, um im Ballbesitz auch nachzuschieben. Ja, und wenn du dann Ball verlierst, dann kann dir das halt ganz schnell auch zum Verhängnis werden.
Beziehungsweise einfach nicht konsequent dann auf Xhaka gehst, ne, der das dann einfach auch, also der darf ja relativ unbedrängt dann diesen Pass in die Tiefe zu Boniface dann auch spielen. Ich glaube, Das ist dann das erste Problem, wenn die höchste Kette dann gar nicht in den Zweikampf geht. Aber lass uns noch mal vielleicht dann kurz noch mal auf Hoffenheim als insgesamtes blicken, weil ich schon das Gefühl habe, da droht es wirklich zu kippen. Also wenn man sich die ganzen Brandherde mal anguckt, Thema Konflikt mit den Fans. Ich weiß auch, dass Max da, glaube ich, einen Schwerpunkt zu plant, aber trotzdem können wir hier mal kurz drüber sprechen. Wie gesagt, du hast den Konflikt mit den Fans, mit den Ultras, du hast jetzt die Gerüchteküche, die brodelt, dass Hoffenheim sehr akribisch an Sandro Wagner arbeiten soll, während Matarazzo noch im Amt ist und Matarazzo auch sagt, also Fakt ist, es trägt nicht zur Ruhe im Verein und in der Mannschaft bei. Also so eiskalt hat das dann kommentiert, was soll er auch sagen? Und auch die Stimmung war ja nach diesem Spiel wieder ein Thema, wenn Kapitän Oliver Baumann sagt, dass es zu wenig Stimmung im heimischen Stadion gäbe. Er sagte, irgendwann muss eine Lösung her, denn am Ende sind wir die Leidtragenden. Wir haben eh nicht das lautstärkste Publikum. Und dazu ja auch eine, wie ich finde, sehr wilde Transferphase, die gar nicht schlecht sein muss. Du hast individuell interessante Spielerprofile. Wie gesagt, Prass haben wir beispielsweise erwähnt, dazu gewonnen. Aber wo ich auch nicht weiß, was die Handschrift sein soll, Charlotte, wohin schlittert Hoffenheim da gerade? Zeichne ich da ein zu düsteres Bild? Oder glaubst du auch, dass das entgleisen könnte? Die Ergebnisse bislang sind jetzt auch nicht gerade gut mit einem Sieg aus 3 Spielen und ansonsten 0 Punkten.
Mhm, ja, also letzte Woche der Sieg war ja auch auf jeden Fall man muss, aber es passiert halt schon wirklich viel, viel gerade neben dem Platz und was anscheinend auch also sich auswirkt auf die Mannschaft, ist ja auch klar. Dann hatte man diese wilde Transferphase, einen Ausfall von Grisha Prümmel würde ich auch wirklich nicht unterschätzen. Aber da sind wirklich und auch vor allem, dass sowas wie mit Sandro Wagner dann irgendwie an die Öffentlichkeit gerät. Das ist, also vorher hätte es das, bei der Letzung hätte es jetzt nicht gegeben bei Hoffenheim unbedingt. Also da ist gerade viel zu viel neben dem Platz los. Und es, ja, sie müssen es, also ich finde auch vom, also klar, sie haben jetzt ein Spiel gewonnen, aber ich bin gespannt. Also für mich hat es eher einen Negativtrend so. Klar, Leverkusen ist jetzt auch eine große Herausforderung, aber also, ich glaube, da muss man sehr aufpassen. Ich bin sehr gespannt auf den Schwerpunkt, ja, den Mix wahrscheinlich machen wird. Aber für mich ist da einfach wirklich viel zu viel los und anscheinend kann sich das Team und auch Matarazzo vor allem nicht einfach auf diese Bundesliga konzentrieren. Und das, ja, ich bin gespannt, ob sie da jetzt irgendwie dann den Umschwung schaffen.
Zumal das ja irgendwie immer dieser USP oder ja, das Pro für Hoffenheim war, dass das Umfeld ja so ruhig wäre und dass man da so ruhig arbeiten könnte und dadurch sich in Ruhe entwickeln kann. Ich habe das Gefühl,
das ist jetzt schon. Wenn Baumann jetzt das mit dem Publikum kritisiert, das ist ja jetzt auch nichts Neues. Aber wenn sogar er dann schon irgendwie das jetzt auch als Kritikpunkt erwähnt, dann naja, muss schon irgendwie einiges gerade los sein. Also das ja, ein bisschen verzweifelt.
Baumann meinte vor allen Dingen, also er sprach da vor allen Dingen die 3 anderen Kurven abseits der quasi absoluten Fankurve, dass er meinte, das betrifft ja, also müssen ja nicht nur die Stimmung machen, sondern es muss ja ein ganzes Stadion eigentlich mitgenommen werden und das gelingt halt wohl nicht und das schlägt sich dann halt nieder und wenn auch noch die Ultragruppierungen, die einzigen sind, die Stimmung machen, aktuell auch eher grumpy sind, wenn es um den Verein geht, dann trägt das sicherlich auch nicht dazu bei und ja, Matarazzo anscheinend ja auch schon seit der letzten Saison irgendwie einen schweren Stand, muss immer wieder öffentlich Argumente für sich sammeln. Also es ist irgendwie der Wurm drin. Der Wurm drin ist bei Leverkusen definitiv nicht. Marc, um das Thema abzuschließen, glaubst du, Leverkusen, haben die für dich jetzt so einen Eindruck gemacht, dass man das Gefühl hat, klar, es ist nicht wie in der letzten Saison diese absolute Freak-Spielzeit, wo sie nichts liegen lassen werden. Gut, das Spiel gegen Gladbach, du wirst dich erinnern, hat daran erinnert, aber abseits dessen, glaubst du, die werden einfach genau dieselbe Rolle spielen, so ungefähr wie in der letzten Saison, ohne jetzt diesen Riesenabstand zu den anderen Teams zu haben, aber auf einem ähnlichen Niveau?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Leverkusen unter die Top 3 kommt. Das ist, glaube ich, kein Hot Take, wenn man das wenn man das so sagt. Ich bin halt insofern gespannt, als dass letztes Jahr bei Leverkusen ja gefühlt so, okay, da lief eine Euroleague-Saison nebenbei irgendwie, aber ist ja dann doch nur so der kleine Wettbewerb. Jetzt kommt halt mit der Champions League nochmal eine ganz andere Bühne auch international dazu, wo man dann auch nochmal auf höchstem Level performen muss. Und mit dem neuen Champions League-Format heißt das ja auch nochmal mehr Spiele und nochmal mehr Belastung. Und ich bin sehr gespannt, wie Xabi Alonso das moderieren wird. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Leverkusen eins der wenigen Teams ist, das wirklich mit dem Ball ja schon teilweise outstanding ist, also einfach sehr, sehr kreativ im Ballbesitz sein kann, was, glaube ich, ja 14 von 18 Bundesligisten nicht so von sich behaupten können. Von daher bin ich mir schon sehr sicher, dass sie definitiv um den Titel wieder spielen werden. Habe sie in meiner Saisonprognose tatsächlich auch auf 1 gehabt. Von daher, ja, die haben halt den Vorteil, das Stadion ist auch nicht ultra, ultra laut, aber die bringen wenigstens die Leistung. So, das ist vielleicht die Parallele dann zu Hoffenheim. Und ich muss sagen, ich habe mich bei dem Spruch auch so ein bisschen an Ralf Hasenhüttl erinnert, der nach dem Bayern-Spiel ja auch in Wolfsburg Ähnliches gesagt hatte.
Ich auch.
Ich mich immer so, vielleicht hätte man sich davor informieren können, aber alles gut.
Vielleicht hat man ja auch dann das Gefühl, dass man die Person sein kann, die das verändert, die da die Flamme entzündet. Who knows? Wir werden es beobachten können. Ich muss auch sagen, ich habe auch Leverkusen auf die 1 gesetzt in meiner Saisonprognose. Also ich bin da auch durchaus optimistisch. Aber ich finde, auch das macht Xabi Alonso dann richtig. Er hat auf der PK nach dem Spiel ja auch mahnend quasi moderiert, indem er gesagt hat, sobald wir etwas Anspannung verlieren in unserem Spiel, oder Spannung, sinkt unser Niveau sofort. So, ich glaube, das ist auch total normal, aber ich finde es auch da, richtig, dass er das nochmal erwähnt und da nicht satt ist. Und ich glaube, das war ja auch eine Motivation zu sagen, Xabi Alonso hätte ja nach dieser Saison gehen können als der Wundertrainer und gefeierte Held, aber er hat ja noch was vor mit Leverkusen und das nächste Level ist es dann eben, 2 Saisons auf so einem Niveau zu spielen oder mehrere Wettbewerbe auf so einem Niveau zu spielen. Marc, du wolltest noch was dazu sagen.
Ja, ich habe hinterher ein Interview mit Xabi Alonso auch gehört bei einem englischsprachigen Anbieter, wo er sich auch total darüber ausgelassen hat, wie schlecht doch eigentlich im Timing Leverkusen in der ersten Hälfte war und dass sie in der zweiten Hälfte viel entspannter sein wollten, viel mehr auf den Moment warten wollten. Und ich finde, das zeigt auch einfach, wie der Anspruch bei Leverkusen gewachsen ist in der letzten Saison und was Xabi Alonso für ein Typ ist. Wenn ich das vergleiche mit Nuri Sahin, der, glaube ich, nach dem Dortmund-Spiel gesagt hat, ich freue mich jetzt auf die Couch und einen entspannten Abend. so einen Satz würdest du halt von Xabi Alonso nicht hören. Also der sucht halt, selbst bei einem 4-1 ist er direkt wieder dabei, okay, was können wir optimieren, um noch besser zu werden? Nicht, dass Nuri Sahin das nicht tut, aber
du hast ja selber schon erwähnt, wie detailversessen er ist.
Genau, ja, und also ich muss sagen, Leverkusen ist einfach, ja, es ist teilweise unfair, was die für einen guten Fußball spielen. Und wenn sie in ihren Flow kommen, dann ja, ist es einfach ganz, ganz schwierig, sie zu stoppen.
Dann lass uns das Spiel, außer Charlotte, du hast noch einen Punkt zu entweder Hoffenheim oder Leverkusen, du schüttelst den Kopf, dann lass uns das Spiel gerne zumachen. Und zu den nächsten Spielen kommen die TSG, derzeit nur mit 3 Punkten unterwegs, reist dann am kommenden Samstag in die Hauptstadt zu Union Berlin. Das dürfte spannend werden. Mal sehen, ob Unions Serie, die ungeschlagene Serie dann anhält. Und Leverkusen hatte zum einen erstmal den Champions-League-Auftritt bei Feyenoord Rotterdam. Und dann am Sonntag, wir haben den Verein eben erwähnt, spielen sie dann gegen den VfL Wolfsburg. Also da haben wir dann den Full-Circle-Moment quasi. Da werden wir dann sehen, ob sie in den von dir eben angesprochenen Flow-Mark kommen werden. Nächstes Spiel. Der SC Freiburg gewinnt auch das zweite Heimspiel der neuen Saison. Am Samstag schlugen die Breisgauer den VfL Bochum mit 2-1. Freiburg dominierte den ersten Durchgang, musste aber kurz vorm Halbzeitpfiff das 0-1 durch Mayron Boadu hinnehmen. Der SC rappelte sich aber auf und behielt die 3 Punkte durch einen Doppelschlag von Junior Adamu in Minute 58 und 61 zu Hause. Charlotte, weshalb gelang es Freiburg nicht, im ersten Durchgang diese doch durchaus vorhandene Dominanz in Tore umzuwandeln? Wo hakt's da noch? Und was war der Schlüssel dann dafür? Beziehungsweise nein, ich habe gerade gelernt, nicht zu viele Fragen auf einmal stellen. Moderationsschule. Weshalb gelang es Freiburg denn nicht, die Dominanz umzuwandeln in Tore?
Ich würde sagen, das lag an der Genauigkeit und Kreativität im letzten Drittel. Also sie haben sich immer gut rausgespielt und auch immer den Übergang geschafft in das letzte Drittel. Und da war es dann aber oft zu ungenau. Und genau, da haben sie quasi teilweise mit Merlin Rühl ja einen wirklich guten Spieler, der eben sehr gut in diesem letzten Drittel ist. Der hat sich leider früh verletzt. Ich finde, das hat man gemerkt. Aber Freiburg hatte absolut die Spielkontrolle in der ersten halben Stunde, ohne aber so wirklich zu krassen Torchancen zu kommen. Nicht, dass ich jetzt irgendwas hier rausgelassen habe. Außer eben in der 22. Minute, als Merlin Röhl diese Chance hat nach einem Ballgewinn durch Max Rosenfelder. Da war Bochum mal aufgerückt. Und Rosenfelder dribbelt da sehr stark in den offenen Raum und spielt dann eben diesen Steckpass auf Röhl. Und in der Folge hat dann auch noch Ritsu Doan zwei gute Abschlüsse. Aber ja, da war es eigentlich zu wenig. Also sie hatten absolut Bochum im Griff. Und dieses Gegentor fällt dann auch wirklich aus dem Nichts.
Was passiert denn da und was macht Freiburg da falsch?
Es ist eigentlich zu einfach. Also es kommt ein langer Ball und den legt dann Bruschinski oder macht den gut fest. Mhm. Und dann spielt Bochum es auch gut aus, finde ich. Also dann spielen sie sich über Miyoshi gut auf links raus. Und Wittek, ich weiß nicht, ob das eine scharfe Reingabe sein sollte oder ein Schuss. Ich glaube, er wollte ihn einfach gefährlich
einfach reinbringen.
und hat ja auch geklappt. Aber das ist dann auch zu einfach. Also ich glaube, da ist natürlich auch schwer gegen Bruschinski da irgendwie in dieses oder das Duell für sich zu entscheiden. Aber dann steht Freiburg halt nicht kompakt genug. Also das, Bochum das vor dem 16er dann so einfach ausspielen kann. Also ich finde, da hat einfach die Aggressivität dann teilweise gefehlt. Und das war vorher halt auch nicht, also es war ja der zweite Torschuss von Bochum. Also vorher hatte Freiburg einfach nicht viel zu verteidigen. Und waren dann halt vielleicht einfach noch nicht aggressiv genug in diesen entscheidenden Zweikämpfen und haben dann ja auch noch Glück, dass eben nicht der zweite Gegentreffer fehlt. Nach einem Fehlpass von Lienhardt war es, glaube ich. Und dann, der Miyoshi, der dann diesen langen Schuss loslässt, der sich noch so komisch reindreht, den Atubolo irgendwie noch rausfischt aus dem Tor. Ja. Also das ist eigentlich, er hat es überhaupt nicht dem Spielgeschehen so entsprochen, weil Freiburg klar besser war, ohne aber halt eben diese Torgefährlichkeit zu entwickeln, zumindest in der ersten Halbzeit. Und ich muss sagen, das hat sich auch, ich finde, vor dem 1-0 von Bochum war Freiburg eben auch ein bisschen nachlässig, also zum Beispiel bei zweiten Bällen. Ich habe da gedacht, Bochum gewinnt gerade jeden zweiten Ball und deswegen kam dieses Tor dann vielleicht gar nicht so in dem Moment überraschend, weil sie da eben auch jeden Ball hatten und Freiburg nicht dazwischen kam. Hat sich ja dann im zweiten Durchgang verändert.
Ich fand das auch gar nicht so selbstverständlich, dass Freiburg dann doch sehr in sich geschlossen wieder aus der Kabine kam, denn du hast die Minuten gerade angesprochen, da ist ja viel passiert. In der 39. muss Merlin Röhl dann final verletzt raus, was ein harter Schlag ist für Freiburg. Da sind wir wieder so ein Typ Grischa Prömel, der den Ball auch einfach super ins letzte Drittel treiben kann. Ne? Das fehlt abseits dessen so ein bisschen. Dann kriegst du das Gegentor aus dem Nichts und fast noch das 2-0. Das hätte auch anders kommen können, aber ich glaube, nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff hat ja dann auch Adamu schon die erste Chance, wo Drewes auf der Torlinie dann zur Stelle ist und in höchster Not noch klärt. Was macht dann, also beziehungsweise dann hat man das Gefühl, kommt Freiburg irgendwann auch wieder rein und dann kommt es zu diesem Doppelschlag. Marc, was hat vielleicht auch, wenn wir da das Spotlight eben auf Junior Adamu, den Doppeltorschützen, dann legen, was hat er in diesen Momenten gut gemacht und hätte es eine Möglichkeit gegeben, für Bochum da besser einzugreifen?
Ja, ich glaube, vor dem 1-1 war es, glaube ich, wo er tief geschickt wird, hat Bochum, glaube ich, einen sehr, sehr einfachen Ballverlust vorher, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Der Gegner?
Beim 1-1. Mhm. Und ja, ich meine, er hat natürlich ein bisschen Glück. Drewes ist noch dran am Abschluss. Aber ja, letztendlich, er startet halt genau in den Raum rein, der aufgeht. Ja, und ich finde, das ist so, irgendwie, das ist so ein typisches Ding, habe ich so das Gefühl, in Freiburg seit ein paar Jahren. Da kommen gefühlt junge Spieler rein und funktionieren immer. Also ich kann mich an ganz wenige in den letzten Jahren erinnern, wo ich sage, junger Spieler in Freiburg überhaupt nicht funktioniert. Es gibt so einfach viele Spieler, wie jetzt Adamu, wie Röhl, die dann einfach da sind und einschlagen. Und ich glaube, ja, wenn man innerhalb von 3-4 Minuten, wie viel war's, da den Doppelpack schnürt, dann ja, darf man sich, glaube ich, Matchwinner am Ende nennen.
Aber da gehen wir gerne mal kurz rein und bleiben bei Adamu. Auf der einen Seite, Charlotte, die Frage, liegt das, was Marc gerade erwähnt hat, das Phänomen, dass junge Spieler eigentlich fast immer dann die Entwicklung in Freiburg nehmen, die sie nehmen sollen, liegt das auch daran, dass man ihnen die Zeit gibt? Das Beispiel Junior Adamu zeigt ja auch, der ist ja schon seit einem Jahr da und in der letzten Saison ist er überhaupt nicht gezündet. Jetzt aber schon. Kannst du vielleicht an seiner Entwicklung kurz nachzeichnen, wie das vielleicht auch bei anderen Spielern in Freiburg läuft, dass es dann irgendwann Klick macht?
Ja, absolut. Also er ist ein gutes Beispiel dafür. Genau, eben letzte Saison unter Streich hatte er nicht viel Einsatzzeit und kam eben nicht so richtig zum Zuge. Sieht man ihm auch an beim Jubel, finde ich, bei diesen bei den Treffern, der einfach extrem erleichtert, dass er da so reingestartet ist. Wurde ja auch sehr gefeiert vom Publikum dann. Aber in Freiburg hast du eben ein wirklich ruhiges Umfeld. Da hast du Leute, die lange im Verein sind, die lange da arbeiten und die, glaube ich, klar sagen, was sie verlangen von dir. Eine klare Spielidee und eben wenn du jetzt nicht direkt zündest sozusagen, macht dir in Freiburg da nicht jemand extremen Druck. Also ich glaube, man fordert da schon klar und auch ein Julian Schuster wird von Adamu klare Sachen fordern, aber du bekommst halt die Zeit und in Freiburg geht es halt oft einfach aus oder auf, dass eben junge Spieler irgendwann dann doch auf dieses nötige Niveau kommen, um in der Bundesliga zu spielen. Merlin Röhl zum Beispiel, der ist letzte Saison ja schon extrem durchgestartet, der war direkt dabei, aber eben Adamu zahlt es jetzt halt auch zurück, dieses Vertrauen. Also in Freiburg werden ja auch, also wie viele Transfers werden gemacht, die irgendwann dann doch aufgehen. Also da ist halt viel, die Transfers werden sehr bedacht getätigt und da wird halt auch den Spielern dann eine Zeit eingeräumt, um sich einzufinden. Und Adamu hat es jetzt zurückgezahlt. Und das liegt aber an diesem, glaube ich, an dieser Erfahrung auch in diesem Trainerteam, das Schuster jetzt um sich rum hat. Julian Schuster war damals schon in der letzten Saison Bindeglied so ein bisschen zwischen Profis, Amateuren und das greift halt alles sehr ineinander. Und es ist natürlich eine Riesenstärke von Freiburg, dass sie immer wieder junge Spieler da hervorbringt, die dann das Bundesliga-Niveau haben.
Ja, auch Eigengewächse, ne? Das ist ja auch, wenn du darüber sprichst, dass jungen Spielern ein fester Platz im Kader eingeräumt wird, dann blickt man auf diese Elf und sieht ein Adubolu im Tor. Ich glaube, Max Rosenfelder.
Max Rosenfelder, gar nicht erwähnt, aber ja, absolut.
Ne, der auch erstmal, finde ich, auf den ersten Blick eher wie so ein unspektakulärer Innenverteidiger wirkt. Also, ne, du hast irgendwie more fancy Typen in dieser Liga, aber der macht das auch mehr als grundsolide. Sedilia, der über die zweite Mannschaft herangezogen wurde. Also man kann da ja wirklich viele Namen nennen. Noah Weißhaupt und so weiter. Also das ist ja, glaube ich, auch so ein Faktor, dass du ja sowohl intern als auch externe Talente die Zeit gibst und notfalls auch über die U23 aufbaust.
Und du hast halt eben auch erfahrene Spieler wie so ein Christian Günther oder ein Vincenzo Grifo. Also es ist ein sehr guter Mix immer in und ich finde auch, jetzt wurden gute Transfers getätigt mit Osterhage und Dingschi. Also es wird dann immer punktuell verstärkt. Also die hatten beide jetzt nicht ihr bestes Spiel gegen Bochum, aber grundsätzlich sind das natürlich sehr gute Spieler. Also es ist einfach ein guter Mix und ich glaube auch eben Spieler wie Grifo oder Günther, die lassen sich jetzt halt auch nicht da schnell verunsichern oder die, also es ist einfach auch ein gutes Umfeld, glaube ich, vom Team her. Also die pushen dann natürlich auch die jungen Spieler, dass sie sich was zutrauen und es scheint sehr stimmig zu sein insgesamt.
Wir haben es erwähnt, es war ein Doppelschlag, 3 Minuten nach seinem ersten Tor erzielt dann Junior Adamu auch das zweite Tor. Das war eigentlich erstmal schön herausgespielt und wurde doch zum Ping-Pong-Tor. Das war ja dann wirklich irre, wie dieser Ball dann irgendwann in dieses Tor gezwungen wurde, quasi. Um das kurz abzuschließen, du hast nämlich gerade den Namen Vincenzo Grifo erwähnt, den fand ich extrem spannend in dieser Partie. Und da musst du mir helfen, ich habe jetzt nicht die Freiburg-Spiele der letzten Saison gesehen und auch nicht in dieser Saison, das war mein erstes Freiburg-Spiel über 90 Minuten. War das schon öfter ein Stilmittel? Also Vincenzo Grifo ist ja per se erstmal der Linksaußen, so auf dem Spielbogen, wenn man so will. Aber in diesem Spiel war er teilweise wie so eine Art zweiter Sechser, der sich extrem tief hat fallen lassen, um dort die Bälle aufzunehmen und zu verteilen, um dann wieder auf links außen zu rücken. Ist das ein Stilmittel, was es vielleicht schon unter Christian Streich gab, oder ist das etwas, was Julian Schuster neu eingeführt hat?
Nee, gab es auf jeden Fall auch schon vorher, würde ich sagen. Also das ist ganz oft so, dass Günther sehr hoch schiebt und Grifo macht dann diese Seite sozusagen frei und schiebt mittig ein. Manchmal hinterläuft er auch. Oder es ist oft so, dass Grifo auch den Ball bekommt und Günther hinterläuft. Also Grifo interpretiert diese Rolle sehr eher in die Zentrale auch. Also es ist jetzt keiner, der irgendwie außen klebt. Dass er so tief entgegenkommt, teilweise auf die 6 oder auch ja vor dem Ausgleichstreffer, hat er den, glaube ich, am Mittelkreis, den Ball. Er verzögert so eine Sekunde und jeder erwartet bei Bochum gerade oder in der Abwehrkette, dass er links rausspielt zu Günther. Und er sieht eben, die sind gerade aufgerückt und stehen nicht gestaffelt und jetzt stecke ich den zu Adamu durch. Also der ist natürlich auch ein sehr spielintelligenter Spieler und Grifo und Günther ist halt auch eine Bank auf der linken Seite. Also die spielen ja schon so viele Jahre zusammen und machen das sehr variabel, finde ich, so dass es immer noch, obwohl man diese Seite natürlich kennt als Gegner, schwer zu verteidigen ist, weil es eben auch nicht immer so ist, dass Günther nur langläuft und hinterläuft und Grifo am Ball ist natürlich auch immer schwer ausrechenbar und es geht immer wieder auf. Also es ist krass, weil es ist halt manchmal einfach wirklich schwer zu verteidigen scheinbar. Also,
das Robbenphänomen. Alle wissen, was passiert und können trotzdem nicht verteidigen. Ja. Das ist dann pure Weltklasse. Wenn das zutrifft, wenn alle wissen, was du tust und es geht trotzdem auf, dann machst du was richtig.
Ist ja auch bei dem 2-1, das ist ja auch über links. Ich weiß gar nicht, ob Grifo den Pass auf Günther spielt, aber das ist auch das Mittel. Günther schiebt einfach extrem hoch und nimmt ja gar nicht so am Spielaufbau teil. Oft. Also dann.
Und auch da, die Abläufe sind ja drin, weil es dann, finde ich, auf Freiburg immer gut gelingt, den Ball fern Außenspieler mit in den Strafraum ziehen zu lassen. Ob das jetzt dann der Rizzo-Doan ist oder ob das vielleicht sogar mal Lukas Kübler als Rechtsverteidiger ist. Irgendwer taucht immer mit in der Strafraumbesetzung auf, sodass du dann eigentlich aus Flanken oft auch was ziehst. Und das ist ja auch, wie gesagt, bei diesem Ping-Pong-Tor sind ja sehr viele Freiburger erstmal beteiligt, bevor Adamu diesen Ball dann irgendwann über die Linie drückt. Das passiert ja so nicht, wenn Adamu da alleine steht. Ich glaube, Strafraumbesetzung ist mir oft schon aufgefallen, ist etwas, was sträflich vernachlässigt wird. Das entscheidet so viel, wie viele Optionen du im Strafraum hast. Du kannst mich bis dahin wunderschön durchgespielt haben. Dann, da muss es dann sitzen. Und das macht Freiburg gut. In den Minuten bis zum Abpfiff entwickelt sich noch ein relativ ausgeglichener Schlagabtausch, hatte ich das Gefühl. Also Bochum will zwar und wechselt offensiv. Sie haben ja auch dann diesen vermeintlichen Ausgleichstreffer in der 71. Minute, wo aber Hofmann im Abseits stand. Aber so richtig gefährlich wird's ja nicht. Und Freiburg wiederum hatte ja auch noch die Chance. Adamu verpasst in der 86. knapp sein Hattrick quasi. Höhler macht auch noch ein Abseitstor. Würdest du am Ende sagen, Charlotte, dass dieser Sieg für Freiburg verdient war?
Ja, auf jeden Fall verdient. Aber ich finde auch in der Schlussphase plätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Mhm. Und Bochum wurde nach der Reinnahme von Philipp Hofmann auf jeden Fall stärker. Der hatte ja auch noch einen sehr guten Abschluss, der ganz knapp am Pfosten vorbeigeht. Stimmt. Also ich finde, also irgendwann habe ich gedacht, Julian Schuster ist gerade an der Seitenlinie der Einzige, der on fire ist irgendwie. Also Freiburg war so ein bisschen, und er hat da rumgeschrien, ne? Weil er, das, ich glaube, das auch so irgendwie dachte, das ist gerade zu wenig von seinem Team. Also die waren sich so, ich habe irgendwann gedacht, ja, Freiburg ist sich gerade ein bisschen zu sicher. So. Also weil Bochum dann schon, finde ich, noch Gas gegeben hat und vor allem eben Hofmann. Es fällt ja sogar noch das 2-2, ist natürlich dann Handspiel. Aber klar, Adamu macht dann auch fast das 3-1, aber er macht es eben nicht. Und so wird es dann am Ende doch sehr eng hinten raus. Und da hat Freiburg so ein bisschen die Spielkontrolle verloren. hast halt Glück, dass du mit Bochum dann ein Team hast, das dann nicht das sofort bestraft oder irgendwie dann also alles nach vorne wirft und irgendwie da eine Chance nach der anderen hat. Also dazu ist Freiburg auch zu abgezockt irgendwo hinten dann um. Aber ich finde, es war von der Intensität dann wirklich ein bisschen weniger und Bochum wurde stärker und hinten raus hat Freiburg es dann gut runtergespielt, aber ganz so klar, finde ich, war das gar nicht. Also
und ja. Bochum hat tatsächlich, das war dann auch nochmal, das hat nochmal diese Chancenflut, die ja Freiburg schon ein Stück weit angesammelt hat, mit was am Ende, wie viele Schüsse waren es? Also auf jeden Fall über 20.
Das, 24 zu 11.
Irgendwie so, genau. Ich habe hier, genau. Bochum hat ein Expected Goal Set von 4,26 zugelassen. Trotzdem hat Bochum-Trainer Peter Zeidler nach dem Spiel gesagt, dass man auf dieser Leistung aufbauen könne. Kannst du das verstehen, Marc?
Nee, also wie könnte ich auch Danke. Ja sagen? nein, also ich weiß gar nicht, kann Bochum aktuell auf irgendetwas, also ja, ne, das ist jetzt sehr hart, aber kann Bochum denn auf vielem aufbauen momentan? Also klar, erster Spieltag, okay, gegen Leipzig lange mitgehalten, unglücklich verloren. Dann gegen Gladbach, aber vor der Länderspielpause schon echt dünn gewesen in vielen Phasen. Ja, jetzt gehst du zwar in Freiburg in Führung, aber also zu dem Zeitpunkt wusste ja auch wirklich eigentlich keiner im Stadion so, wie kann es hier 1-0 für Bochum stehen. Ich fand es ganz lustig, Charlotte hat ja noch geschrieben, so ja, bislang ist das nicht so doll, das Spiel, genau in dem Moment fiel es 1-0. Und ja, also ich hab's nur in der Zusammenfassung gesehen und ich finde mal, wenn in so einer Zusammenfassung irgendwie schon so das Chancenverhältnis 6-2 oder so an gezeigten Szenen ist, dann spricht es nicht unbedingt für das Team, was nur die 2 drin hat. Ja, Peter Zeidler war auch abends ja noch im aktuellen Sportstudio zu Gast. Und auch da, also irgendwie, er hat so super locker gewirkt und ich dachte mir so, ja, aber ihr habt 0 Punkte nach 3 Spielen. Also wann, wenn nicht jetzt so, ist halt schwierig. Klar, ist jetzt auch nicht super einfaches Auftaktprogramm, aber das hatte Freiburg ja auch nicht unbedingt mit Stuttgart, Bayern und Bochum. Und Freiburg geht da mit 6 Punkten verdient raus. So, von daher schwierig.
Du bist aber auch nicht der Einzige, der Peter Zeidler nicht zustimmt. Sein eigener Sportchef tut's ehrlich gesagt nicht, denn der hat auch nach dem Spiel Interview gegeben und sagte, aber unterm Strich waren wir einer starken Freiburger Mannschaft unterlegen und haben verdient verloren. In Ansätzen waren wir in verschiedenen Positionen ganz gut, aber das reicht nicht, um in der Bundesliga zu bestehen. Was ein hartes Urteil nach 3 Spielen ist, wie ich finde, ein ehrliches, das muss man auch sagen, ne? Also da wird nichts beschönigt. Ich finde es immer, ohne da jetzt irgendeinen Zwist herbeirufen zu wollen, aber ich finde es immer beachtlich und bemerkenswert und eklatant, wenn die Wahrnehmungen von 2 sportlichen Verantwortlichen im selben Verein so auseinandergehen öffentlich. Das finde ich schwierig. In Nuancen darf das sein, es sind ihre eigenständigen Menschen und man muss nicht in alles immer irgendwas hineinlesen, aber wenn es so weit auseinanderdriftet, finde ich das dann doch extrem. Und ich weiß, dass letzte Woche hier eine Brandrede in Bezug auf Union gehalten wurde. Das möchte ich eigentlich auf Bochum ummünzen. Ich finde Bochum erschreckend. Also wirklich, ich finde Bochum wirklich erschreckend. Das gibt mir bislang absolut gar nichts. Ich hatte schon Sorge bei dieser Transferperiode, weil es wirkte ein bisschen wie, ja, die haben alle ganz gute Marktwerte bei transfermarkt.de und haben irgendwie schon bei 1-2 Stationen überzeugt. Aber auch da fehlte mir irgendwie Hand und Fuß und Stringenz. Und ich habe mich schon gefragt, wie all diese Spieler aus unterschiedlichen Nationen, die noch nie Bundesliga gespielt haben, auf so ein ja doch insgesamt immer noch auch wackeliges Gerüst, was Bochum hat, einwirken werden. Also Klasse ist ja dann immer nicht auch das, was man dann auf dem Feld sieht. Ich finde, das wirkte bislang und auch gegen Freiburg sehr uninspiriert. Es greift wenig ineinander. Es wirkt ein wenig so, als habe man mit Stöger das letzte Rest Spielkultur verloren. Und diese frühere Erfolgsachse, die es ja mal gab, ich sag jetzt mal Riemann, Losia, Stöger, Hofmann, so das nenne ich jetzt mal als Achse, die ist ja auseinandergebrochen. Ne? Mit Riemann bist du aktuell in einem Rechtsstreit. Losia wird nicht jünger, Stöger ist weg, Hofmann wird auch nicht jünger und ist auch ausrechenbar mittlerweile, dass du die hohen Bälle halt auf ihn schlägst und dann soll halt was passieren. Das kann auch ein, zwei Mal noch funktionieren in der Bundesliga. Wir haben auch vorhin über Jordan gesprochen, der ja auch nichts viel anderes macht bei Union. Das kann klappen, aber da bleibt einfach nicht viel, auch weil die Neuzugänge bislang ja eben nicht eingeschlagen sind. Also ein De Witt und Co. wirken, finde ich, bislang sehr deplatziert. Ein Boadu hat jetzt das eine Tor gemacht, da war er da, aber ja, ist als Stürmer oft dann auch das schwächste Glied in der Kette, wenn der Ball nicht zu ihm kommt. Das will ich ihm gar nicht vorhalten. Aber aktuell, so hart wie es klingt, weiß ich nicht, wie Bochum ein Bundesligaspiel systematisch gewinnen will. Ich weiß es nicht. Marc, hast du da eine Idee? Sehe ich das zu kritisch? Weil bislang, boah, finde ich es dünn.
Ja, also ich bin bei dir. Ich wollte es jetzt eben nicht so krass sagen. Ich wollte mich jetzt auch nicht super unbeliebt machen, aber den Part hast du jetzt übernommen.
Das ist okay, jetzt kannst du auf meinen Rücken springen. Ich bin schon drin.
Ja, also alles scheiße. Nein. Also ich muss auch sagen, so, keine Ahnung, irgendwie, klar, es sind zwei, drei coole Transfers. Also ich finde, mit Boadu haben sie schon echt jemand Cooles geholt, der lange als Riesentalent bei Monaco galt auch.
Ja, auch dieser Bamba und so, das ist ganz nett, ja.
Genau, Sissoko auch bis jetzt finde ich noch okay. Also es ist einer der besseren Transfers. Und dennoch irgendwie, keine Ahnung, also ich habe mich gegen Gladbach schon teilweise gefragt, was machen die hier eigentlich? Also was genau ist der Plan so? Und ja, irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl, ja, du standst im Sommer gefühlt mit ein Dreiviertel Beinen in der zweiten Liga, hast dich dann irgendwie spektakulär in der Liga gehalten. Und ja, gefühlt sagen alle so, ja, okay, dann machen wir halt nichts, ja, dann gehen wir halt nichts herunter. So, das, also ich weiß nicht, was passieren soll. Sie spielen jetzt als nächstes gegen Kiel, das ist ja schon fast Brennpunkt hoch 1000. Ja, was willst du tun? Willst du dann mitten in der Saison einen Trainer entlassen und einen neuen Trainer holen, der dann ja wieder versucht, diese Mannschaft irgendwie über dieses gespenstige Wort Mentalität zurückzuholen und Anne Kastropper können wir gewinnen, wenn wir alle Bochumer dann irgendwie da haben und Herbert Grönemeyer singt noch vorm Spiel und also alles cool, alles kultig und ich mag es total gerne nach Bochum zu fahren, deswegen wünsche ich mir auch, dass sie in der Liga bleiben, aber ich sehe halt gar keinen Ansatzpunkt dafür. Also da ist mit Ball nichts. Der Ball wird gefühlt einfach nur lang geschlagen. Es ist kaum Anpassung im Spiel. Also, dass Bochum mal auf den Gegner reagiert, dass man ja vielleicht auch mal systematisch was anpasst. Gegen Gladbach haben sie es versucht. Das hat dann 10 Minuten funktioniert und danach war auch schon wieder vorbei. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, Bochum ist einfach noch gar nicht da. Und dennoch haben wir ja auch letztes Jahr in dieser Liga gesehen, dass es dann doch am Ende auch immer komischerweise schnell zwei, drei Teams geben kann, die einfach noch beschissener sind. Und ja, letztes Jahr als Gladbach-Fan muss ich da ganz ruhig sein, weil da waren wir dann selber der Glückliche, der darüber gelacht hat, dass es eben die gab, die so waren. Aber es ist echt wenig bislang.
Charlotte, siehst du das anders? Kannst du Licht am Ende des Tunnels erkennen?
Nee, aktuell auch nicht. Also für mich war die Spielidee immer langer Ball und wir legen den ab. Bruschinski auf eigentlich Daschner. Daschner hat dann gar nicht gespielt.
Er kam ja später, glaube ich, rein. Er hatte ja dann
hat nicht gestartet, genau. Ja. Also es ist noch, also das ist die einzige Idee und die wird dann aber auch nicht so richtig konsequent verfolgt. Also es ist, man könnte jetzt anfangen von der ganz dünnen Spielanlage, wie es letzte Woche über Union gesagt wurde. Nur dass Union irgendwie die Punkte holt, der Bochum eben nicht. Aber ich finde auch,
weil Union eben nichts zulässt und Bochum gegen Freiburg über 4xG zulässt. Das ist halt gravierend.
Ja.
Na, das hat ja auch zum Beispiel mit jemandem wie Maxi Wittek zu tun. Und auch da, Maxi Wittek ist, glaube ich, einer der Spieler, der am meisten Chancen vorbereitet in dieser Liga. Ne, der hat schon einen goldenen linken Fuß, der bereitet ja auch dann das Tor von Boadu vor, ist defensiv aber eine Hypothek. So, das muss, also ich glaube, es gab auch da die Statistik, dass über keinen Verteidiger oder Außenverteidiger so viele Angriffe gespielt werden wie über die Seite von Maxi Wittek in der Liga bislang, weil die es auch wissen, dass er dann nach vorne rennt und dann gib ihm. Ich glaube, auch er hilft da gefühlt aktuell eher aus. Sie hätten ihn lieber gerne eins weiter vorne, aber Bernardo ist halt verletzt. Das ist halt, glaube ich, da muss man auch da wieder sagen, so ein Ausfall kann Bochum, der wäre auch, wäre er nicht verletzt worden, sehr wahrscheinlich gewechselt zu Gladbach, war, glaube ich, im Gespräch. Union war in der Verlosung, also, ne, der war beliebt. Das kriegst du nicht aufgefangen, aber ja, ich glaube, man erzählt auch dem Bochumer nichts Neues, wenn man sagt, macht euch Sorgen. Also, das ist, ja, ich aber man hat ja, wenn wir dann das Spiel zumachen und auf das nächste Spiel blicken, die Chance, ein Ausrufezeichen, Abschiedskampf, wo ja Bochum, da wurden sich auch vorher keine Illusionen bestimmt gemacht, sich befinden wird, da kann man ja ein Ausrufezeichen setzen, denn man empfängt ja Aufsteiger Holstein Kiel, das erste kleine Krisenduell, beide stehen noch ohne Punkte da jeweils, da wird's also Anne Kastropper, Marc, richtig brennen, vielleicht singt Herbert Grönemeyer, who knows, mindestens singen die Fans, und der SC Freiburg wird dann gastieren am kommenden Samstag beim ersten FC Heidenheim. Teilen sich auch so eine ähnliche DNA, habe ich die ganze Zeit das Gefühl. Das war ja auch so ein, also wie Frank Schmidt gegen Christian Streich letztes Jahr hochgejubelt wurde als Last-Trainer-Duell. Das wird es jetzt nicht mehr geben. Aber mal gucken, wie das ausgehen wird. Gut, dann lass uns das gerne zumachen, das Spiel. Doch bevor wir jetzt mit der zweiten Hälfte des Spieltags quasi weitermachen, der kurze Aufruf, dass die Leute uns, / den Rasenfunk, supporten und bewerten können. Bewerten sehr, sehr gerne auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so kennt. Das wäre ganz fantastisch, denn diese positiven Bewertungen können den Ausschlag darüber geben, dass der Algorithmus noch ein paar mehr Leute zu diesem bezaubernden Podcast schubst. Das hilft also sehr. Und zum anderen, ihr wisst, der Rasenfunk, sprecht das alle mit, ist Werbe-, Paywall- und sponsorenfrei. Und finanziert sich ganz allein von den Spenden der Hörerschaft. Jenes Geld ermöglicht ganz, ganz viel. Es ermöglicht, dass Max von seiner Arbeit leben und diese absurd hohe Qualität aufrechterhalten kann. Es ermöglicht die große Varianz an Formaten. Es ermöglicht aber auch, dass zum Beispiel ich Max vertreten kann, indem ich ein Honorar für dieses Wochenende bekomme, aber auch die Gäste für ihre Arbeit und Zeit entlohnt werden. Also, wer erfahren möchte, wie man supporten kann, erfährt alles Nötige unter www.rasenfunk.de/supportersclub. Und der SupporterInnen-Dank in dieser Woche geht an Florian, Tino, Rebecca, Marius Leipzig, Raoul Brauers und Konstantin Schmidt. Sie alle unterstützen diesen wahnsinnigen Aufwand, den Max hier jede Woche unternimmt. Ich kann jetzt auch aus Erfahrung sprechen, das ist jeden Cent wert. Das muss man so sagen. Das ist nicht ohne, dass Max das jede Woche abzieht. Absoluter Teufelskerl. Gut, und dann lass uns gerne wieder sportlich werden. Und wenn wir sportlich werden, dann gehen wir jetzt weiter zu Wolfsburg Eintracht Frankfurt. Ja, Trainer Ralf Hasenhüttl will in Wolfsburg, Zitat, etwas verändern, Zitat Ende, und den VfL zu einer Heimmacht warten. Gut, das muss wohl noch weiter warten, denn auch gegen Eintracht Frankfurt musste Wolfsburg eine Niederlage hinnehmen. Ex-Wolf Omar Mamouche traf in der 30. Minute per Konter zum 1:0. Nach dem Wiederanpfiff glich Wolfsburg in der 79. Minute durch einen Distanzschuss von Riedle Baku aus. Doch die Freude hielt wirklich nur kurz, denn eben jener Mamouche verwandelte wenige Minuten später einen strittigen Handelfmeter zum 2:1 Auswärtssieg der SGE. Marc, Wolfsburg kam besser in die Partie, würde ich behaupten, war durchaus dominant, doch Frankfurt stellte nach rund 25 Minuten taktisch um. Was hat Frankfurt verändert und wie hat es das Spiel aus deiner Sicht beeinflusst?
Ja, also zunächst mal glaube ich, war von Anfang an auch für Frankfurt klar, dass Wolfsburg das Spiel machen soll am Anfang. Also ich glaube, jeder, der Wolfsburg unter Hasenhüttl gesehen hat, der weiß, dass die mit Ball sehr, sehr wenig anfangen können. Und jeder, der auch Frankfurt jetzt in den ersten 2-3 Saisonspielen schon gesehen hat, der sieht relativ schnell, dass die im Umschalten gut sind. Das heißt, es ist prinzipiell schon mal ein gutes Mittel zu sagen, okay, wir lassen euch erstmal den Ball, warten ein bisschen drauf und dann schalten wir schnell um. So fällt ja dann später auch das 1-0. Ja, Frankfurt im 5-3-2 angefangen, relativ tief im Block gewesen, wenig Zugriff bekommen. Wolfsburg aber, ja, also ich möchte jetzt nicht bei Wolfsburg dasselbe machen, was wir eben mit Bochum gemacht haben. Aber
diesmal werfe ich mich auf deinen Rücken, komm.
ich bin schon wirklich geneigt. Also ich sehe bei Bochum sage ich schon, um Gottes Willen.
Bochum, ein Freudscher.
ich sehe bei Wolfsburg halt auch, also das ist mit Ball ganz, ganz wenig. Und ich kenne so Spiele, weil ich habe, wie gesagt, Borussia Mönchengladbach in der letzten Saison sehr, sehr häufig gesehen. Und es erinnert mich so ein bisschen daran, weil es ist dieses klassische, okay, wir wissen, ihr könnt sowieso nicht, dann macht doch bitte mal. Und Frankfurt macht es dann einfach gut mit Etikette. Ich muss mich immer sehr konzentrieren, diesen Namen richtig auszusprechen. Und Marmoush schalten sie dann halt immer wieder um und Wolfsburg auch teilweise wirklich Harakiri, sind dann 1-1 in der Restverteidigung, verlieren das direkte Duell gegen Etikette. Und ich glaube, es rundet dann auch so ein bisschen diese Geschichte ab, dass Marmoush beim 1-0 also erstmal überragend den Ball über den Torhüter noch chippt.
Der Kicker nannte es einen listigen Lupfer, fand ich eine schöne Alliteration.
Ja. Ein listiger Lupfer, das gibt mir so Bauer sucht Frau-Vibes.
Ja, schon.
Ich weiß nicht, ich finde es auch einfach, ich bin zu wenig im Thema drin, um zu wissen, was die Vorgeschichte zwischen Marmoush und Wolfsburg ist, aber anscheinend.
Ich meine, dass es ja damals Wolfsburg ihn auch halten wollte, es Ewigkeiten Poker gab und er sich aber nicht genug gewertschätzt gefühlt hat, sowohl finanziell als auch die Spielzeit, aber ich glaube vor allen Dingen finanziell, und daraufhin hat er den Wechsel vollzogen.
Okay, Ich muss sagen, so als neutraler Zuschauer lieb ich es dann einfach, wie er vor der Fankurve von Wolfsburg jubelt, erst mit ausgebreiteten Armen, dann mit dem Team zusammen.
Vor allem hätte mal Ralf Hasenhüttl gefragt, der hätte sich ja gar nicht die Finger in die Ohren stecken müssen in Wolfsburg.
Ja, das ist ein gutes Argument, ja. Wirklich, Frankfurt macht halt das, was Frankfurt kann. Und ich weiß nicht, ich habe mir so diese erste Hälfte angeschaut und mich immer wieder so gefragt, wie sitzt Wolfsburg oder wie bereitet Wolfsburg so ein Spiel vor, in dem Wissen, dass Frankfurt ja wahrscheinlich so agieren wird.
Ja.
Was genau war der Plan von Wolfsburg? Also wie wollte man denn wirklich zu zwingenden Torchancen kommen?
Ich habe so circa ein Stilmittel erkannt, das ist aber jetzt auch nicht... Es ist nicht special, es ist einfach Flügel überladen. Also, dass du dann mit Riedel Baku und dahinter Wolfsburgs Rechtsverteidiger, helft mir. Wer hat hinten rechts gespielt? Ich gucke live nach, bevor ich jetzt hier absoluten Quatsch erzähle.
Weil zunächst Fischer müsste es, glaube ich.
Ja, genau, Kilian sein, Fischer, genau. Ja. Dass du mit denen und einem zusätzlichen Achter irgendwie versuchst, den Flügel zu überladen. In der zweiten Halbzeit hast du dann ja auch einen zweiten Mittelstürmer dazu genommen und dass man darüber versucht, dann Dreiecke auf dem Flügel zu bilden. Das ist nichts Besonderes. Das macht gefühlt jeder Verein, wenn er sein Handwerk versteht. Also zum Beispiel Freiburg hat das auch die ganze Zeit gemacht, würde ich bei Freiburg aber nicht erwähnen, weil es einfach zum Grundzeug dazugehört. Aber bei Wolfsburg war es so ziemlich das Einzige, wo ich eine Systematik erkannt habe. Ansonsten, ja, ich habe mir die Frage für diese Runde ja aufgeschrieben, wieso konnte Wolfsburg den vielen Ballbesitz, vor allem in der ersten halben Stunde, nicht nutzen? Weil ich mich auch frage, was wollen sie damit anstellen? Und ich habe auch Zweifel, weil wir jetzt einfach, also die Sample Size bei Ralf Hasenhüttl ist ja einfach groß. Ralf Hasenhüttl ist kein junger Trainer. Ralf Hasenhüttl hatte jetzt mehrere Stationen im Profifußball und hat es jemals unter Ralf Hasenhüttl, da möchte ich ihm nicht zu nahe treten, einen elaborierten Ansatz mit Ball gegeben? Oder war es nicht immer das RB-Pressing-Gegenpressing-Modell? So.
Ja, das ist es definitiv. Man muss ja auch sagen, dass auch, wenn man sich jetzt mal die Spieler anschaut, die er aufstellt, sind ja genau diese Profile. Also
ja, genau, Physis.
Mit einem Wimmer dann auch, der im Grunde genommen nur die Tiefe attackieren soll. Wo ich mich dann aber frage, okay, ich weiß, ich spiele gegen einen Gegner, der ja wahrscheinlich erstmal etwas tiefer steht. Das heißt, ich brauche auch Zwischenlinien. Ich brauche vielleicht auch mal ein bisschen Gegnerbindung im Zentrum. warum startet man dann nicht mit einem Jonas Wind zum Beispiel, der
genau
ja deutlich präsenter ist? Und dann hast du Thiago Tomasch, der ja, finde ich, bei Stuttgart echt cool war, echt Spaß gemacht hat.
War das auch nicht da ein reiner Konterstürmer?
Ja, und er wirkt auch für mich ein bisschen wie ein Fremdkörper in Wolfsburg. Also irgendwie, also so, erstmal, ich habe das Spiel geschaut und so nach 25 Minuten irgendwann hat der Kommentator seinen Namen erwähnt und ich habe so kurz gedacht, Moment mal, habe ich das falsche Spiel angeklickt? Und ja, irgendwie, keine Ahnung, es gibt mir auch so, auf einmal spielt Salih Özcan bei Wolfsburg auf der 6 und es ist einfach, auch da, du spielst mit Swornberg, Arnold und Salih Özcan. So, wer soll denn der wirklich Box-to-Box, zwischen den Linien, wer soll genau das tun? Wer soll dich vorantreiben? Auch
das haben sie seit Xaver Schlager gefühlt nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, dass sie in Asta Franks diese Rolle sehen, der jetzt von auch eher semi-erfolgreichen Laien zurückgekehrt ist, aber ich glaube, es schon verlängert hat oder verlängern soll. Zumindest plant man wieder mit ihm. Und der ist eigentlich so ein Spieler, aber hat es in der Bundesliga, würde ich behaupten, noch nicht nachweisen können. Ist aber auch noch jung, aber ich finde, das ist am ehesten der Spieler, der in dieses Profil fällt, weil Maxi Arnold war es irgendwo mal, aber ist auch älter geworden, ist mittlerweile wirklich dieser zurückgezogene Spielmacher, der sich ja zwischen die Abwehrspieler fallen lässt und von dort das Spiel aufzieht und ab und zu vielleicht einen Distanzschuss wagt, aber das viel weiter wagt er sich nicht mehr vor. Aber für mich ist es eben auch so, Wolfsburg lässt mich irgendwie ratlos zurück. Ich finde ihr Spiel zu belanglos, zu charakterlos und damit meine ich nicht, dass die Spieler keinen Charakter hätten, aber was Wolfsburg sein will, das hat keinen Charakter für mich. Und ich frage mich ja, was neben starker Physis die DNA sein soll. Aber dann, vielleicht kommen wir zu Wolfsburg nochmal zurück, aber Charlotte, dann lass mich dich vielleicht einbinden in Bezug auf Eintracht Frankfurt. Was hat Frankfurt denn in dem Spiel dann gut gemacht, um Wolfsburg genau diese Schwächen, die sie haben, aufzuzwingen?
Ich habe das Spiel ja gar nicht über verdammt, 90 Minuten
stimmt, geschaut. Siehst du, aber das irgendwo, also, ich wusste, irgendwo werde ich
das. Ist es schwierig.
Dann lass mich das gerne übernehmen. Ich wusste, irgendwo werde ich bei neuen Partien durcheinander kommen, wer was, wie, wann, wie viel gesehen hat, ist gar kein Problem. Dann lass mich das gerne übernehmen. Ich fand auch wieder, du hast einfach dieses wunderbare Duo bei Frankfurt, die, ich finde halt, also Frankfurt hat mich in der letzten Saison frustriert, weil ich finde, auch da schon hat man gesehen, dass das bis zum letzten Drittel funktioniert, dass das ein System hat, dass man in die Räume kommt, in die man kommen will und ab da verlässt es sie vollkommen und das war ja, glaube ich, auch darin begründet, dass man mit Kolo Muani so spät seinen Mittelschimmer verloren hat und nicht mehr gut genug nachrüsten konnte und dann dieser Raum einfach verwaist ist und Omar Mamouche ja auch da schon nicht verkehrt war, es aber nicht alleine lösen konnte. Und jetzt hast du halt mit diesem Duo, mit ihm und Etikete, ein Duo, was solche Partien allein durch individuelle Klasse und durch Abstimmung der beiden entscheiden kann. Und allein dadurch, glaube ich, wird Frankfurt, wenn auch manchmal spucklos, einfach mehr Spiele gewinnen, de facto, als in der letzten Saison. Ich glaube, das ist einfach, es ist jetzt keine Überraschung, dass ich die beiden als entscheidende Faktoren raushebe, aber in diesem Spiel wurde es für mich nochmal sehr offensichtlich, dass, auch wenn du kontern willst, die beiden super sind, weil die mit ihrem Tempo und mit wenigen Ballkontakten so viel auslösen können, das schaue ich mir sehr, sehr gerne an, auch weil die nach ja wenigen Wochen so ein blindes Verständnis, okay, wenige Wochen, die kamen ja schon in der letzten Saison und so, aber jetzt erst so richtig miteinander harmonieren. Marc, hast du abseits der beiden Stilmittel Frankfurts erkannt, die es Gegnern schwer machen, gegen sie zu bestehen, sowohl defensiv als auch offensiv?
Ja, also ich würde auf jeden Fall noch die beiden zentralen Spieler, Skiri und Larsson, rausheben. Mhm. Gerade Larsson, finde ich, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja, und ich finde, dann ist es auch so, ja, und Mario Götze, der in dem Spiel gar nicht auffällt,
nee.
Ist, ja, also ich hab ihn dann auch in der Aufstellung hinterher gelesen und vorher war mir irgendwie so null aufgefallen gefühlt. Und dennoch hast du, Und das finde ich bei Frankfurt so spannend. Sie spielen, glaube ich, 50-55% ihrer Angriffe über die linke Seite, über Nkunku,
ja,
der einen wahnsinnig guten Offensivdrang hat. Und sie sind dann häufig ein bisschen asymmetrisch in ihrer Anordnung, dass sie eben mit Christensen nicht immer ganz so hoch schieben. Ja, und schaffen es meistens relativ gut, den Gegner so ein bisschen zu locken, dahingehend, dass sie dann überspielen können am Flügel. Sprich, sie ziehen zum Beispiel mit Larsson mal auf 8 einen raus oder Etikete lässt sich dann bewusst so erstmal nach außen fallen, dass er außen den Spieler bindet, kommt dann entgegen, sodass dieser mitkommt, dahinter ja, freier Raum im Rücken entsteht. Und das hat schon sehr, sehr viel Hand und Fuß. Also ich finde dann auch, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Theat, der Neuzugang, Linksfuß-Innenverteidiger, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
Auch da variabel, ne? Weil als sie umstellen auf 4-4-2 ist er plötzlich Linksverteidiger und macht das, wie ich finde, grundsolide.
Genau, also das ist einfach auch sowas. Ich glaube, Topmüller hat einfach, Dennis hat es letzte Woche schon gesagt, das ist mit Sicherheit nicht alles das, was gerne Topmüller spielen wollen würde. Es ist aber einfach das, was funktioniert. Und ich glaube, damit ist man einfach gerade fein. Ja, die Art und Weise, wie man dieses Spiel gewinnt, ist halt auch so ein bisschen bezeichnend. Das Tor von Wolfsburg, das 1-1, fällt nur, weil Frankfurt einfach einmal sich denkt, okay, Sechserraum vor der Kette, wir sind komplett passiv, und einfach einmal nicht konsequent nachgeht. Als Wolfsburg den Flügel überlädt, dann nochmal kurz abbricht, verlagert relativ nah am Druck. Baku hat plötzlich, weiß ich gar nicht, 8, 9, 10 Quadratmeter freie Fläche.
Dafür zahlt es in Berlin 1-2 kalt.
Ja, gut. und dann, ja, er macht halt diese kurze Finte. Klar, trifft den Ball gut mit links. Also ich habe von Riedle Baku wenig solcher Tore gesehen.
Das war wirklich ein netter Strahl. Aber das muss man eben auch von der individuellen Qualität von Wolfsburg erwarten, dass sie in jedem Spiel zumindest in der Lage sind, ein Tor zu schießen.
Ja, obwohl ich da auch sage, das ist es halt dann schon, also das finde ich schon wieder fast schade, dass du dich auf sowas verlassen musst.
Ja, total.
Dass du halt wenig übers Kollektiv kommst. Und ja, Frankfurt, also klar, man kann jetzt über Handspiel und Elfmeter diskutieren. Ich persönlich habe da überhaupt keine Lust mehr drauf. Aber es ist halt irgendwie auch bezeichnend, dass dann Marmoush noch sein zweites Tor macht und gerade er derjenige ist, der Wolfsburg dann ja diese Heimpleite besiegelt.
Ja, also Ralf Hasenhüttl hat nach dem Spiel lange ausgeholt, was diese Entscheidung angeht. Und auf der einen Seite wettert er und auf der anderen Seite, und das fand ich fast schon wieder sympathisch, lenkt er auch ganz oft wieder ein, weil er so ist, ja, aber irgendwie weiß auch keiner mehr, was bei Hand abgeht. Und irgendwie kriegen wir eine Regelschulung vor der Saison, aber dann wird's nicht so gepfiffen, dann können wir das eigentlich sein lassen. Und also ich finde, also kann man sich mal anhören, ich finde, ist ganz schön, da spricht er relativ offen und sympathisch, ohne halt dieses typische, wir wurden jetzt verpfiffen, so mäßig. Aber er will's herausstellen, ist da aber trotzdem, finde ich, in der Art und Weise, wie er es dann ausdrückt, fair. Ich wollte noch einen Spieler herausstellen, den ich nicht bei Unsung Hero nachher haben werde. Deswegen dachte ich mir, werde ich ihn jetzt einmal los. Und zwar Kauer Santos, der für Kevin Trapp reinkam. Oh, Marc, du siehst, hast ein schmerzverzerrtes Gesicht. Ich nehme dir vorweg, ne?
Ich glaube schon, ja. Ich hatte überlegt, ihn zu nehmen.
Ich wollte gar nicht über den reden. Ist mir jetzt so rausgerutscht. Wir reden da später drüber. So, doch gut. Gut, dann lass uns gar nicht mehr über dieses Spiel reden und das zumachen, ist doch auch perfekt. Und darüber reden, dass Wolfsburg dann nach 3 Spieltagen 3 Punkte auf dem Konto hat und am Sonntag dann bei Leverkusen zu Gast ist. Es ist also anzuzweifeln, dass mehrere Punkte draufkommen, aber vielleicht überraschen sie ja in der Fremde, das kann ja durchaus sein. Und Frankfurt spielt dann als nächstes, die haben jetzt 6 Zähler, dürfen sie ja eigen nennen, das ist, denke ich, dann insgesamt ein okayer Saisonstart, damit können sie leben mit dem Auftaktprogramm. Und am Samstagabend dürfen sie dann wo spielen, Marc? Bei der Gladbacher?
Zu Hause gegen Gladbach,
ja. So, nämlich sie spielen zu Hause gegen die Gladbacher Borussia. Zum Topspiel dann Samstagabend. Das wird bestimmt auch sehr, sehr schön. Dann lass uns gerne ins nächste Spiel gehen, was ich mal kurz an meinen Dokumenten aufrufen muss. Es sind so viel. Ich habe hier Tabs offen, ihr glaubt es gar nicht. Und zwar reden wir jetzt natürlich über die Borussia Gladbach. Guck mal, ich wollte doch da eigentlich genau die Überleitung nehmen. So. Denn am Samstagabend hat man, am Samstagmittag hat man eine äußerst intensive Partie zwischen der Borussia Mönchengladbach und dem VfB Stuttgart erleben können, die 1:3 ausgegangen ist für den VfB. Trotz Gladbacher Druck ging der VfB in der 21. Minute durch Dennis Undaff in Führung. Nur 6 Minuten später glich Alassane Player aus, der sich jedoch bei seinem Treffer verletzte und ausgewechselt werden musste. Im zweiten Durchgang entschieden die Schwaben die Partie dann durch einen Doppelschlag von Neuzugang Emelyan Demirovic in der 58. und 61. Minute. Jetzt fällt mir gerade auf, genau in diesen Minuten hat auch Junior Adamu seinen Doppelschlag geschossen. Das ist ja, also wer jetzt nicht an kosmische Kräfte glaubt, ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall hat der VfB dieses Spiel dann am Ende mit 3:1 für sich entschieden. Marc, ich fand die Borussia alles andere als schlecht. Wieso ist sie dann am Samstag als Verlierer vom Platz gegangen?
Ja, ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Also ich bin bei dir. Ich fand Gladbach auch nicht schlecht. Also ich war schon zufrieden an sich mit dem Auftreten. Ich glaube, man kann es erstmal ganz einfach sagen, du bekommst 2 Tore Minimum aus einem individuellen Fehler. Also beim 1-0 verteidigt Kevin Stöger am eigenen 16er ja eigentlich alibimäßig. Und ja, dann kommt der verdeckte Schuss von Leveling aus der Drehung. Omlin sieht nicht 100% glücklich aus, obwohl bin auch kein Torwartexperte. Also am Ende sieht's halt unglücklich aus, dass er ihn zentral.
Siehst du, ich hätte zum Beispiel gesagt, schwerer Schuss war, glaube ich, sogar fast noch verdeckt. Also ich würde ihm da keinen Fehler zum Beispiel zuschreiben. An einem perfekten Tag faustet der den vielleicht raus, aber ha, schwierig.
Ja. Und das ist halt dann so, Stuttgart geht 1-0 in Führung und war bis dahin gar nicht im Spiel. Und ja, im zweiten Durchgang, beim zwischenzeitlichen 2-1, muss man ja auch sagen, Luca Netz, wie er sich da von Fabian Rieder abkochen lässt, aua.
Ja, aua trifft's. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich kenne Luca Netz ja noch sehr gut aus Berlin. Auch wenn er da ein jüngerer Spieler war, aber trotzdem beobachtet man so einen Spieler ja weiter. Und ich habe ganz oft bei Luka Netz das Gefühl, dass er vergisst, dass es ja Linksverteidiger heißt. Also da geht viel nach vorne, aber defensiv sind da oft Sachen dabei, wo ich so denke, das darf dir im Profibereich nicht mehr passieren.
Definitiv, ja. Und man spricht ja leider bei Luka Netz häufiger davon, dass er mal einen Aussetzer hat, auch wenn ich ihn bis dahin eigentlich sehr, sehr gut in dem Spiel fand. Also der Trend geht schon auch nach oben bei ihm,
okay. Das muss man sagen. Also war es ein Ausreißer quasi, oder?
Ja, Es war halt, ja, es ist auch so eine richtig, ich möchte jetzt fast sagen, beschissene Situation. Also Fabi Rieder umkurvt noch den Linienrichter und während er so halb mit Luka Netz in Zweikampf geht, hält er irgendwie den Ball zwischen seinen Beinen im Spiel so, ja, ist halt auch einfach dann so ein richtig, richtig dummes Tor. Der Ball wird in Fünfer gespielt, Omlin liegt schon flach am Boden, weil er den Ball aufnehmen will, Demirovic kommt da irgendwie mit dem langen Bein ran. Ich fand so ganz lustig, hinter mir im Stadion stand jemand und sagt vorher so, ja, ich weiß auch nicht, warum man 28 Millionen für Demirovic zahlt.
Da hat das gejinxt.
Ja, genau, also so 10 Minuten später stand es halt 3-1, Doppelpack Demirovic und ja, da kannst du halt dann auch wenig sagen. Ne?
kannst du wirklich wenig sagen.
Obwohl ich finde, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, beim 3-1 kann man, glaube ich, schon sehr über das Aufstützen von Chabot diskutieren.
Definitiv,
auch wenn,
ja.
Also Schiedsrichter Brüche hat ja nachher im Interview gesagt, so ja, hat er nicht abgepfiffen, weil Demirovic macht ja das Tor und nicht Chabot, deswegen ist es kein Foul, wo ich mir dann denke,
das
ja, dann
ist eine irritierende Begründung. Aber
kannst du demnächst auch den Torhüter einfach wegrempeln, wenn du das Tor nicht machst, dann ist es schon okay? Oder also
ja, das ist eine Quatschaussage. Das ist eine Quatschaussage, wenn er sie so getätigt hat. Kann man, ja, also ich glaube, das ist so eine typische Situation, wenn Brich das in der Situation selber erkennt, dann pfeift das weg, aber das ist nichts, was du nachträglich, glaube ich, da sind wir beim Thema klare Fehlentscheidung, also in einer perfekten Welt ist das für mich keine klare Fehlentscheidung, wird nicht zurückgepfiffen. Das Problem ist da wiederum, dass ja auch klare Fehlentscheidung mittlerweile so schwammig ist und dadurch die Eintrittsschwelle des VAR so schwammig ist, dass es auch in 3 von 10 Fällen wiederum vielleicht doch passiert wäre, dass der Videoschiedsrichter da eingreift. Also wer bin ich, das zu beurteilen am Ende des Tages? Ich würde trotzdem gerne noch mal kurz auf die Stärken von Gladbach in diesem Spiel eingehen wollen, denn ich auch da ist, es war jetzt mein erstes Spiel über 90 Minuten von Gladbach. Ich habe relativ viel noch von Bochum gesehen, Gladbachs, aber ich fand, das war Gegenpressing-Pressing-Schule. Das war richtig gut, finde ich, in weiten Teilen. Oh,
ich bin bei dir. Es hatte so ein bisschen was von, wir üben mal, wie man Bodenabstoß unter hohem Druck spielt. Also gefühlt, erste Hälfte gab es so 30 Bodenabstöße, entweder von Stuttgart oder von Gladbach, wo jeweils der Gegner relativ hoch zugestellt hat. Und ich glaube, man hat bei Stuttgart gemerkt, dass da auch noch nicht alle an Bord sind. Also du hast einen Ito verloren, der dir wehtut. Da ist Chabot kein 1:1-Ersatz mit Ball, bei weitem nicht.
Und am schlimmsten ist natürlich Waldemar Anton mit seinen linienbrechenden Pässen. Also ja. Ich finde, du erkennst absolut das Stuttgart der letzten Saison. Du erkennst aber auch, dass ja auch durch Ausfälle, sie haben ja Innenverteidiger neu verpflichtet, aber die fehlen ja aktuell teilweise noch. Wir sind hier wieder beim Kartenhaus, bei der Kartenhaus-Analogie. Also Dortmund braucht Guirassy, damit das funktioniert, was sie sich vorstellen. Und Stuttgart braucht definitiv spielstarke Innenverteidiger, damit das funktioniert, was sie wollen. Denn ansonsten ist der VfB dramatisch pressinganfällig. Das ist ja wirklich krass. Also es waren ja keine Wunderdinge, die Gladbach gemacht hat. Teilweise war es die simpelste Manndeckung. Ne? Also dass dann teilweise standen ja die beiden Sechser von Gladbach, Sander und wer war es noch? Ich glaube Weigel. Standen ja teilweise so hoch. Die standen ja höher als die beiden Außenstürmer von Gladbach, weil die wiederum die hochstehenden Außenverteidiger von Stuttgart gedeckt haben. Also das war wirklich krass und daraus hat sich Stuttgart auch, weil viele kurze, mittelkurze Abspiele von Nübel ins Nichts gegangen sind, daraus konnte sich Stuttgart vor allen Dingen in der ersten Halbzeit meistens überhaupt nicht lösen.
Definitiv, also Gladbach hat es ja ähnlich gemacht wie schon gegen Leverkusen, du hast es schon gesagt, Mann gegen Mann, mit der kleinen Besonderheit, dass ich schon sagen würde, dass Kleindienst bewusst ein bisschen Chase teilweise offen gelassen hat, damit Stuttgart über ihn eröffnet, weil ich glaube schon, dass man so vom Gefühl gehabt hat, okay, da können wir vielleicht den einen oder anderen Ballgewinn erzielen. Und dennoch, ja, Undav und Demirovic ganz wenig Bälle festmachen können. Da muss man auch sagen, Elvedi und Itakura beide sehr, sehr gut in den Duellen gewesen. Auch da, ich möchte jetzt nicht zu viel über Schiedsrichter sprechen, also bitte versteht mich nicht falsch, ich bin verdienter Sieg für Stuttgart, alles in Ordnung, aber also Schiedsrichterlinie bei diesen Entscheidungen ganz wild.
Ich erinnere mich an irgendeine Szene mit Itakura, die ganz komisch entschieden wurde. Weißt du, was ich meine?
Ja, Demirovic rutscht vorher so ein bisschen weg, lehnt sich dann in Itakura, bekommt nochmal so einen kleinen Kontakt und plötzlich ist Freistoß für Stuttgart. Also du kannst alles pfeifen, nur halt, also du musst es andersrum pfeifen. Ist so eine ähnliche Szene, Sander mit einem klar taktischen Foul und es gibt nicht mal Freistoß für Stuttgart. Oder da waren einfach ein paar wilde Entscheidungen dabei. Und ja, deswegen, Gladbach macht es dann halt sehr, sehr gut, wenn sie das ein oder andere Mal dann noch ein bisschen genauer gewesen wären im Umschaltmoment, also teilweise dadurch, dass Stuttgart relativ flach und breit in der Eröffnung steht, geht halt so dieser Sechserraum komplett auf. Auch Nübel teilweise super unsauber gewesen bei Anspielen dann auf Karasor oder Stiller, die halt ja als Wandspieler da fungieren sollen, um eben aus dem Druck Kleindienst oder dann auch situativ Player zu überspielen auf Wagnermann und Mittelstädt, glaube ich, waren es. Ja. Ja, und dann entwickelte sich ja so ein bisschen, ja.
Aber was ist denn bis zur Halbzeit passiert? Denn es fällt ja zum einen schon das Gegentor. Wir haben jetzt gerade auch viel gelobt, aber sie kriegen ja das Gegentor, gleichen aber auch aus. Willst du die beiden Szenen vielleicht kurz ausführen?
Ja, also 1-0 habe ich ja eben schon gesagt. Ich finde Stöger halt extrem passiv da. Mhm. Also das ist ja, grenzt schon fast an Zweikampf verweigern so.
Gleichzeitig soll er da verteidigen? Also irgendwie, der wirkt ja auch sehr verloren.
Genau, ich glaube, es entsteht aus einem Umschaltmoment, wo Luca Netz vorher ein bisschen aufgerückt war. Mhm. Und also Kevin Stöger, klar, nominell linker Flügel jetzt oder Zehner oder was auch immer. Also
freies Radikal.
Es gibt einfach keine Position, wo Kevin Stöger sich länger als 30 Sekunden aufhält, so gefühlt. Das ist, mit Ball ist halt super geil, aber wenn du dann den Ballverlust hast und Kevin Stöger plötzlich als Linksverteidiger hast, dann kann dir das auch schon mal wehtun. Wenngleich ich auch sage halt danach, okay, ja, Schuss von Leveling ist jetzt nicht überragend, aber da haben wir schon drüber gesprochen, sieht Omlin halt nicht super aus. Und dann ist aber eben auch Stöger der ja zu, ich sag mal, 80-90% das 1:1 dann inne hat. Kurft da erst mit 5-6 Stöger-typischen Bewegungen rund um die Box der Stuttgarter. Und nachdem der Ball dann so Ping-Pong-mäßig zurückkommt, sieht er halt Player am zweiten Pfosten, wo dann, glaube ich, Chase gepennt hat.
Ja.
Der sich halt vorher Richtung Kleindienst orientiert hat. Ja, und plötzlich steht es 1-1, Player muss raus. Und ich glaube, dann hat Gladbach dann hat Gerardo Seoane den größten Fehler gemacht, den er hätte machen können. Er hat Nathan Gumu eingewechselt.
Das habe ich auch nicht verstanden. Also, das ist ja ein wirklich völlig anderer Spielertyp als Player.
Ja, ja. Zumal du hättest mit Florian Neuhaus, aber gut, genau. Florian Neuhaus, ja, unter Gerardo Seoane brauchen wir nicht drüber sprechen. Aber auch mit Robin Hack, der nach Verletzung zurück ist, in der Länderspielpause 90 Minuten hatte. Also du hättest Alternativen gehabt, die eher dem Profil entsprechen, was du auch mit Alassane Player hattest auf dem Platz. Und bringst aber einen Gumu, der keinen Ball in Fuß braucht, sondern einfach nur einen Lauf und irgendwie sein Tempo ausspielen kann. Und ich glaube, das ist Gladbach dann gerade auch in der zweiten Hälfte zum Verhängnis geworden, als sie es dann geschafft haben, Gumu mal in Temposituationen zu bringen. Und dann hast du halt gemerkt, okay, dann muss er irgendwie ein 1-1 führen. Und er war sehr, sehr unglücklich. Wenn wir einen schlechtesten Spieler des Spieltags nominieren müssten, wäre das, glaube ich, eher bei mir gewesen. Und natürlich ist es auch aus einer gewissen Emotionalität raus als Gladbach-Fan, aber ja, das war schon wenig. Und Stuttgart auch nicht überragend gewesen, glaube ich. Also das war kein richtig gutes Stuttgart-Spiel, aber am Ende gewinnen sie es halt. Also ich glaube, war eher so ein 2-1-Spiel für Stuttgart als ein 3-1, auch wenn sie ja fast noch das 4-1 machen durch Führig. Waren halt extrem effizient.
Total, und das ist dann vielleicht auch, deswegen gibst du halt das Geld dann für einen Demirovic aus, dass er dann in einem Spiel, wo es eigentlich ausgeglichen ist, auch die Expected Goals, ne? Also Gladbach 2,12, Stuttgart 2,11, also ein gerechteres Unentschieden hätte es nach der Metrik nicht geben können, dass Stuttgart so ein Spiel dann trotzdem für sich entscheidet, ne? Also das war, Undav hat ja auch eine Minute vor dem 1:3 da ja auch den Doppelschlag knapp verpasst. Da hat man dann gemerkt, dass das Momentum plötzlich kippen kann, weil wenn Stuttgart in die Stuttgart-Räume, sag ich mal, gekommen ist, die sie seit letztem Jahr so gut bespielen, dann machen die auch nach wie vor sehr gute Sachen. Also, das, wie gesagt, Stuttgart hat sich ja nicht selbst verloren. Stuttgart ist in keiner Sinnkrise, nix. Denen sind wichtige Spieler weggebrochen und die Spieler, die sie ersetzen sollen, sind entweder neu oder noch verletzt. Ich finde, das sieht man, das erklärt sich von selbst. Und dann ist es total wichtig, ja, für die Moral, denke ich auch mal, solche Spiele dann auch noch zu gewinnen, die du eigentlich nicht gewinnen musst. So, und vielleicht hole ich dich da, Charlotte, kurz ins Boot, du als ja auch noch aktive Spielerin. Wie wichtig glaubst du denn, ist denn so ein erster Sieg dann in der Situation auch für die Köpfe der Spieler, wenn noch nicht alles klappt, du aber jetzt endlich mal diesen Dreier holst? Macht das wirklich was mit dir oder holst du dir das eigentlich eher über die spielerischen Momente?
Ich glaube schon, dass das was mit einem macht. Also das ist einfach jetzt, also der erste Sieg ist immer, je früher, je besser. Ja. also ich glaube, das ist für Stuttgart vor allem nach den Abgängen und da ja auch, glaube ich, jetzt schon nach den beiden ersten Spieltagen da auch ein bisschen lauter die Kritik war oder eher die Zweifel, wie sehr sie da oben wieder angreifen können. Ist das halt jetzt einfach super wichtig gewesen, vor allem weil Gladbach ist ja auch wirklich, die ja auch wirklich gestresst hat und so. Und dass sie das hinten raus dann 3-1 gewinnen, zeugt dann doch halt von einer gewissen Reife ja auch. Und ja, also ich glaube, für ganz oben wird's vielleicht weiterhin schwierig, weil eben extrem wichtige Spieler gegangen sind. Aber
ja, Doppelbelastung beginnt
28,
erst.
Ja, 28 Millionen Mann, Demirovic, oder wie viel, ich weiß nicht, ich bin gespannt. Also ich glaube, es ist für den Kopf wahnsinnig wichtig, weil du jetzt einfach diese 3 Punkte geholt hast. Jetzt ist vielleicht wieder ein bisschen Ruhe. Dann muss man gucken, wie ist es mit der Belastungssteuerung und wie ist der Kader dann. Aber auch, finde ich, Gladbach, also ich habe jetzt das Spiel ja auch nicht gesehen, aber ich bin auch sehr gespannt auf Gladbach. Also ich finde, richtig spannende Transfers getätigt und ja auch da wieder ein gutes Spiel gemacht, zumindest in der ersten Halbzeit. Ja, aber für Stuttgart, um die Frage jetzt nochmal, kann ich mich nur wiederholen, ist es, glaube ich, jetzt wichtig, weil jetzt ein bisschen Ruhe einkehrt. Und ich weiß gar nicht, was die nächsten Spiele sind gerade.
Das werde ich natürlich gleich erwähnen. Haha. aber die letzte Frage vielleicht an Marc, was nimmst du als Gladbacher jetzt aus diesen 3 Spieltagen? Was macht man besser als letzte Saison und woran muss noch gearbeitet werden?
Ja, also grundsätzlich ist man deutlich aktiver gegen den Ball. Klar, wenn du Mann gegen Mann verteidigst, das ist auch schon extremes Risiko, aber du hast halt da auch mit Philipp Sander, der ja, glaube ich, noch so ein bisschen auch bei vielen aufs Radar kommen wird, hoffentlich im Verlaufe der Saison. Also war einer der besten Zweitligaspieler letztes Jahr.
Definitiv.
Hat auch jetzt gegen Bochum schon sehr, sehr gut gespielt bei Gladbach. Du hast mit Kleindienst jemand dazu geholt, die einfach ja auch so gewisse Spieler mitreißen um sich herum. Stöger macht oft dasselbe, nicht immer. Aber dass ein Lasso Player gegen den Ball arbeitet, hättest du in den letzten 2-3 Jahren in Gladbach fast gar nicht gesehen. Oder nur Adibi-mäßig. Also da hat sich schon einiges getan. Wenngleich man sagen muss, mit Ball, ja, bist du noch sehr abhängig davon, dass Player und Stöger zocken. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann es schon schwierig werden. Man hat auch gemerkt, nachdem Player raus war und Gumu da eingewechselt wurde, ja, war so ein bisschen das Ding für Stöger, okay, mit wem zocke ich denn jetzt? Also, wer ist denn jetzt der mir mal ein Exit zwischen den Linien gibt? Weil das gibt ein Gumu die halt nicht. Er gibt ja nur die Tiefe und
allerhöchstens Kleindienst, ne? Der fußballerisch gar nicht zu unterschätzen ist, finde ich.
Ja, also Kleindienst ist, weiß ich gar nicht, ich fand diese Debatte so ein bisschen sinnlos, jetzt zu sagen, okay, der hat für Gladbach in den ersten 2 Spielen gut gespielt, warum, also wann kommt er denn mal endlich in die Nationalmannschaft so? da frage ich mich halt, also habt ihr letztes Jahr keine Bundesliga geguckt? Also nur weil der in Heidenheim gekickt hat, ist er ja jetzt nicht eminent besser geworden so in Gladbach in den ersten 2 Spielen. Klar, er hat gut performt, aber
anderes Trikot, selber Spieler. Ja.
Genau, so das, ja, dennoch. Also ich muss sagen, ich habe letztes Jahr sehr, sehr oft und alle Borussia Explained-Hörer werden das kennen, habe mich sehr, sehr ausgiebig über Gerardo Seoane und das Spiel der Borussia ausgelassen. Aber aktuell bin ich doch sehr, sehr zuversichtlich, weil vieles von dem, was man sieht, gefällt.
Das ist doch gut. Und dann beantworte ich jetzt noch die Frage von Charlotte, wie es denn jetzt bei den beiden Mannschaften weitergeht. Angefangen mit Gladbach, die werden nämlich dann am Samstag, ich habe es ja eben schon erwähnt, nämlich am Samstagabend dann gegen Eintracht Frankfurt spielen. Das, wie gesagt, wird, glaube ich, eine echt spannende Partie. Und der VfB Stuttgart, da wartet jetzt das Highlight am Dienstagabend, Champions-League-Auftakt bei Real Madrid. Das, wie sagte Sebastian Hoeneß im Vorfeld des Spiels in Bezug auf darauf, dass man sich ja fokussieren muss auf Borussia Mönchengladbach. Wenn man jetzt ständig erwähnen würde, konzentriert euch nicht auf Real Madrid, dann ist das wie der pinke Elefant, an den man nicht denken darf. Jetzt dürfen sie auf den pinken Elefanten treffen. Und dann in der Liga, es geht dann nämlich heiß weiter, spielen sie dann ja am Sonntag gegen Borussia Dortmund. Also das sind namhafte Gegner, auf die sie jetzt treffen und wo sie sich dann jetzt weiter steigern können, dürfen, sollen. So. Und dann kommen wir zur nächsten Begegnung. Und das ist die Begegnung Holstein Kiel gegen den FC Bayern München. 14 Sekunden sollte es dauern, bis der FC Bayern gegen Holstein Kiel für klare Verhältnisse sorgte. Kurz nach Anpfiff brachte Jamal Musiala den Rekordmeister in Front. Danach rollte die Münchner Lawine über die Kieler Störche. Nach 13 Minuten stand es bereits 0-3. Aus KSV-Sicht 0-4 zur Pause. Nach Wiederanpfiff nahm Bayern einen Gang raus, erzielte selbst noch 2 Treffer, konnte aber selbst die 0 nicht halten. In der 82. Minute fiel der erste Bundesliga-Treffer Kiels im eigenen Stadion durch Armin Gigovic. Bei Bayern machte sich Harry Kane vor allem durch 3 Tore und eine Vorlage besonders verdient. Charlotte, wir brauchen jetzt, glaube ich, nicht darüber reden, ist das verdient und kennt man da nicht und so. Ich glaube, es war leider der Klassenunterschied, der von manchen befürchtet wurde. Aber wie ist es denn dem FC Bayern gelungen, Kiel so dermaßen zu überrollen? Und hatte Kiel irgendeine Möglichkeit, sich besser zu wehren?
Also erstmal die ersten beiden Tore sind, glaube ich, beides. Kann man vielleicht das zweite auf jeden Fall als individuelle Fehler abtun. Also das ist wieder so, das zieht sich jetzt durch die Saison so ein bisschen bei Kiel. Es fehlt einfach oft die Qualität in der Defensive. Mhm. Die, finde ich, also ist noch nicht auf Bundesliga-Niveau. Kimmich sagte später, Bayern war etwas überrascht, dass Kiel so aggressiv begonnen hat.
so was naiv, wollte er sagen, wahrscheinlich, ja.
Ja, was ich... ich finde das ja gut, wenn die sich was trauen. Ich meine, Heimspiel, Bayern... da kamen auch Erinnerungen bei den Münchnern hoch auf jeden Fall an den DFB-Pokal. Ist halt wirklich ein extrem schlechter Start, so schnell nach 13 Minuten 0-3 hinten zu liegen. Weil Kiel, also ich glaube, die hatten ja schon grundsätzlich die Idee oder wollten zumindest versuchen, irgendwie sich flach rauszuspielen und eben nicht diese langen Bälle immer rauszuhauen, was sie später dann gemacht haben, was ich auch verstehen kann nach so vielen Gegentoren. Zockst du es dann hinten nicht mehr mit so viel Selbstvertrauen raus. Also Bayern hat sie auf jeden Fall überrannt. Bei Bayern war es halt, also Kiel stand halt wirklich tief, aber irgendwie nicht wirklich kompakt. Also auch wie das, ich glaube, das war das 3-0. Das 3-0 war das Dribbling von Musiala, was dann das Eigentor ist. Aber das 4-0, das war ja auch noch vor der Halbzeit. Das ist halt irgendwie, Bayern spielt es ganz lange hinten rum. Und Coman kommt einen Schritt entgegen und macht plötzlich die Bewegung in die entgegengesetzte Richtung und wird von Kim geschickt und ist quasi durch und bedient Kane, der am 16er frei steht. Und das lässt sich halt Harry Kane dann auch nicht nehmen und macht den rein. Also es war einfach so ein bisschen eher naiv verteidigt teilweise von Kiel. Und wiederum Bayern hat wirklich Spaß gemacht zuzugucken. Also die haben das sehr variabel gespielt. Das war, fand ich ganz spannend, dass Kimmich quasi gegen den Ball als Sechser fungiert hat und mit Ball ja oft in dieser Dreierkette im Aufbau war. Also ich fand, es war sehr variabel.
War ja teilweise sogar mit Ball Rechtsverteidiger, wenn er wiederum ausgeholfen hat, wenn Boy hochgeschoben hat. Also Kimmich war wiederum der Kevin Stöger Bayerns, das freie Radikal, der tauchte irgendwie überall auf und ich fand, das stand ihm sehr, sehr gut.
Ja, absolut. Und was ich auch spannend fand, sie haben teilweise ja wirklich Manndeckung über den gesamten Platz gespielt. Also bei dem 2-0, der Fehlpass von Holt, wie den Gnabry da abfängt, man kann das so sehen aus der Perspektive vom hinterm Tor von Kiel, wenn man auf den Platz schaut, war wirklich Upamecano stand am 16er, weil er so weit nach vorne verteidigt hat. Also das hat Bayern einfach radikal so wirklich 1-gegen-1 teilweise über den Platz gespielt, hatte damit ja auch Erfolg, weil sie dann natürlich mehr Qualität haben in den einzelnen Duellen. Kann man jetzt natürlich auch nicht gegen richtig starke Gegner spielen. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht die Idee gewesen oder ist sie nicht grundsätzlich. Aber gegen Kiel hat es halt echt gut funktioniert und das fand ich ganz spannend zu sehen, dass sie das jetzt mal so versucht haben zu lösen.
Ja, Marc Dirk Bremser, der Co-Trainer von Kiel, der dieses Mal quasi der Cheftrainer etatmäßig war, weil Kollege Marcel Rapp ja gesperrt war. Der dritte Trainer, der an diesem Spieltag nicht an der Seitenlinie stand, das ist eine ganz schön hohe Quote tatsächlich irgendwie. Er sagte, dass Bayern die pure Spielfreude gewesen wäre. So, und dass man dann noch dagegen nicht wenig gegen machen kann. Wie weckt denn Vincent Kompany diese Spielfreude in einer Bayern-Mannschaft, die letztes Jahr ja oft sehr lethargisch wirkte?
Ja, ich glaube, erstmal geht es bei Bayern darum, dass sehr, sehr viel Positionswechsel im Ballbesitz drin sind. Also es gibt kaum einen Spieler, der wenig dynamisch in eine Position kommt. Also es geht sehr, sehr viel mit vertikalen Positionswechseln. Ich meine, also von Kane ist man das gewohnt. Aber dass dann auch ein Musiala mal im linken, mal im rechten Halbraum, mal rechts außen, mal links außen auftaucht. Ich glaube, nach 20 Minuten war es Guerrero, der sich irgendwann so gedacht hat, okay, auf der linken Seite kriege ich hier keinen Ball. Plötzlich steht er rechts außen mit Bowie so.
Und in der Phase war zum Beispiel Kimmich dann der Linksverteidiger. Also, ne, das hat sich auch immer gut aufgefüllt.
Also es geht halt so ein bisschen mehr darum zu sagen, okay, was haben wir generell für Räume, die wir besetzt haben wollen? Genau. Und wer das dann prinzipiell macht, ist uns erstmal egal. Und ich glaube, dass, ja, es war, ich glaube, Tobi Escher hat das auch geschrieben, es war so ein bisschen das Beispiel dafür, wie du eine Manndeckung, also wie du gegen eine Manndeckung spielen solltest.
Genau das.
Das ist halt genau das, was jedem Gegner den Stecker zieht. Und dafür haben sie es dann halt selber so pragmatisch gespielt und gesagt, okay, dann machen wir einfach auch Manndeckung. Und da hast du halt gemerkt, okay, wenn du dann keine Positionswechsel drin hast, so wie Kiel, dann wird's halt ganz schwierig, irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und jetzt sagst du natürlich auch als Trainer oder in dem Fall dann als Co-Trainer Dirk Bremser, aber als Cheftrainer an dem Tag, so lang wie möglich das Spiel eng halten und so lang wie möglich die Null und keine Ahnung, kannst du x-tausend Parolen raushauen. Wenn du aber dann nach 20 Minuten 3-0 hinten liegst, dann bist du dir auch irgendwann relativ schnell sicher, okay, das hier wird heute gar nichts.
Er sagte auch, die ersten drei Tore waren alle vermeidbar. Wir hatten irgendwann auch umgestellt, aber das hatte heute nichts mit einer Struktur gegen den Ball zu tun. Und ich glaube, daraus spricht auch diese völlige Überforderung mit der einerseits individuellen Qualität, aber auch diesem Positional Play, was ja Vincent Kompany bei Bayern durchzieht. Ich finde, da profitieren so viele Spieler bei Bayern von. Wie gesagt, Kimmich ist vielleicht sogar der größte Profiteur. Du hast ja angesprochen, Harry Kane macht das für sich genommen sowieso. Bowie finde ich bemerkenswert gut darin, wobei das jetzt auch nur Kiel war, wird spannend sein, wie der das gegen stärkere Gegner macht, weil er teilweise dann auch ein Innenverteidiger ist und da wird es dann vielleicht auch im Aufbau schwer. Aber wer auch zum Beispiel sehr profitiert davon, finde ich, ist Serge Gnabry, der, wie ich finde, einer der größten Gewinner der bisherigen sehr jungen Bayern-Saison ist, der ja auch gefühlt abgeschrieben war, der ähnlich wie Goretzka als Verkaufskandidat galt und der, wie ich finde, auch so ein Halbraumspieler ist, der das richtig gut macht. Also der wurde, glaube ich, schon zur Halbzeit rausgenommen für Olise, was aber, glaube ich, das wird keine Leistungsgründe gehabt haben, das wird eher schonende Gründe gehabt haben, weil jetzt eben die erste englische Woche ansteht und Gnabry ja auch noch nicht so lange matchfit ist, glaube ich, der war ja auch immer wieder von Verletzungen geplagt, aber ich fand Serge Gnabry, hast du auch die von Dirk Bremser erwähnte Spielfreude angesehen, weil der sich auch im Achterraum mal aufgehalten hat, dann war der gefühlt mal an der Eckfahne, dann war der zweite Mittelstürmer. Da profitieren viele Spieler aktuell von, habe ich das Gefühl, bei Bayern. Obwohl das alles ja noch sehr jung ist. Und klar, wie gesagt, wir können den Disclaimer hinter jeden Satz packen. Es muss auch gegen größere Gegner funktionieren und so weiter, aber jetzt muss man halt mit dem arbeiten, was man bislang an Beobachtung hat. Und gegen Kiel und ja auch vorher in den Ligaspielen hat es schon sehr gut ausgesehen. Gleichzeitig hat Dirk Bremser gesagt, in der zweiten Halbzeit können wir stolz auf unsere Mannschaft sein. Da hat sie ihr Herz auf den Platz gelassen und war mutig. Charlotte, würdest du da mitgehen und woran hat sich das festgemacht?
Ja, auf jeden Fall. Also sie haben ja den viel umjubelten Treffer erzielt. Aber auch dann war ja noch Jan oder Fiete Arp hatte auch noch ja, auf die Latte. Also Bayern hat natürlich auch nachgelassen, sie haben gewechselt, das kam denen natürlich entgegen, sagte Kompany auch später. Nicht, dass sie es jetzt nicht mehr ernst genommen hätten, aber man guckt halt schon auf die Champions League. Aber Kiel hat dann halt irgendwann, glaube ich, natürlich die Einstellung gehabt, ja komm, wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren, jetzt versuchen wir halt, was ich auch mutig finde, weil man läuft natürlich auch Gefahr, indem man sich dann doch versucht, spielerisch da irgendwie nach vorne durchzukombinieren, dass man dann schnell auch einen fängt wieder oder in Konter läuft halt. Aber ich glaube, es war halt auch, ja, Heimspiel gegen Bayern, wir wollen jetzt auch nochmal den Zuschauern hier irgendwie was bieten und Gas geben. Also es war dann endlich mutig und dann sieht man halt bei Kiel auch, dass sie durchaus Ideen haben in der Spielanlage, was jetzt bei Bochum oder Union absolut nicht der Fall ist. Kiel steht natürlich auch unten drin, weil sie eben, ich glaube, wie viel, 10 Gegentore jetzt in 3 Spielen gefangen haben. Das ist natürlich
6 von Bayern ist halt
viel, ja, absolut. Aber genau, also nach vorne ist da auch durchaus Potenzial. Also wer mir da aufgefallen ist, auf jeden Fall Magnus Knutzen. Der hatte ein paar gute Aktionen, finde ich, nacheinander. Also der hat da auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Das, den fand ich richtig gut. Aber auch eben Fiete Arp, der hatte vielleicht eh noch eine Rechnung offen mit Bayern, man weiß es nicht. Und hat da ordentlich Gas gegeben. Also ich finde, sie haben das dann versucht, nach vorne auch mal was zu bewegen und wurden dann ja auch belohnt. Also sie haben sich dieses Tor auch wirklich dann, finde ich, verdient am Ende. Hatten auch nicht mehr viel zu verlieren, aber dann finde ich die Einstellung umso besser. So. Und sich jetzt nicht weiter hinten reinzustellen, weil das haben sie sowieso gemacht und konnten Tore jetzt auch nicht verhindern.
So. Das ist halt das Ding. Und ich glaube, trotzdem gehört Mut dazu, weil wenn du dann plötzlich mit einem, sagen wir, das geht 0-9 aus und du bist der Verein, der 0-9 gegen Bayern verloren hat, das schleppst du eine Saison mit. Und das Risiko trotzdem nochmal in Kauf zu nehmen und zu sagen, nee, wir versuchen schon nochmal unser Glück jetzt nach vorne, das finde ich trotzdem nicht selbstverständlich. Also da gibt's auch andere Beispiele. Ich habe ja Kiel, weil ich Hertha sehr viel beobachte in der zweiten Liga, auch sehr viel Kiel beobachtet und gesehen. Und das hat Kiel einfach immer ausgezeichnet. In jedem Spiel waren die spielerisch kreativ, hatten coole Abläufe drin und waren mutig. So. Und das, glaube ich, davon können sie noch aktuell, können sie noch sehr aus dieser Saison zehren, weil die Erinnerungen noch sehr präsent sind. Das wird dann erst irgendwann später in der Saison das Problem, dass man irgendwann diesen Spark verliert. Aber jetzt aktuell haben sie den halt noch und sollten das dann auch gegen Bayern versuchen. Zumal, wie gesagt, sie haben ja dieses besondere Pokalspiel auch einfach als Rückenwind.
Und ich finde halt eben auch wirklich der Ausgleichstreffer und auch die Chance von Arp, die waren auch beide gut rausgespielt.
Der Ausgleichstreffer. So gut waren sie dann doch nicht.
Der Anschlusstreffer, nein, Scherz.
Dirk Bremser hat es so genannt, das fand ich auch euphemistisch.
Ah, ja, sehr gut. Der Treffer. Und dann halt eben der Lattentreffer von Arp, das war auch gut rausgespielt. Das war jetzt nicht aus dem Nichts so. Also das ist keine Standard gewesen oder sonst was. Also man sieht schon, dass sie es können.
Pichler hatte auch ja direkt nach Wiederanpfiff im Kopf ein Lattenkreuz gesetzt. Das darf man auch nicht unterschlagen. Ja, Bayern zielte dann aber ja noch durch Olise und durch Kane dann insgesamt 5-1 und 6-1 und sollte dann als hochverdienter Gewinner aus diesem Spiel gehen, haben aber auch viel aus den Expected Goals gemacht. Also sie haben nicht den höchsten Expected Goals Wert des Spieltags tatsächlich mit 4,14. Ist jetzt knapp, aber trotzdem waren ein, zwei Teams besser. Unter anderem der SC Freiburg gegen Bochum. Siehst du? kann man sich einmal notieren. Das zeigt auch, also auch dieser Schuss von Harry Kane aus dem Rückraum, wo er den Ball direkt an den Pfosten setzt zum Beispiel. Das ist dann einfach so herausragende Qualität, dass sie dann aus den Möglichkeiten, die sie haben, von dort aus macht nicht jeder das Tor. Wir sagen bei einem Harry Kane, klar, das lässt er sich nicht nehmen. Das lässt sich aber auch gefühlt nur Harry Kane nicht nehmen in dieser Liga. Das schaffen andere dann nicht so gut.
Sie haben ja auch noch ein paar, glaube ich, Alu-Treffer oder auf jeden Fall Großchance. Also Bayern hätte ja durchaus noch mehr Tore erschießen können.
Das gehört dazu. Manuel Neuer sagte nach dem Spiel, wir haben die Gewinnermentalität und haben jetzt eine kleine Serie. Ist dieses Wort der Gewinnermentalität ein bisschen zu früh, deiner Ansicht nach, aufgrund der jetzt ja erst, ich glaube, 4 Pflichtspiele, die der FC Bayern absolviert hat? Oder erkennt man da schon den alten FC Bayern wieder, was das Selbstverständnis angeht?
Also ich finde, man muss es ein bisschen einordnen. Mhm. Wer waren denn die Gegner? Also du hast gegen ein Wolfsburg gespielt, wo die Stimmung im Stadion fehlte, um das mal so aufzunehmen.
Der besagte Friedhof.
Genau, du hast gegen Freiburg gespielt, die sich lange gut gewehrt haben, aber am Ende dann das Spiel verlieren. Ja, dann hast du gegen Kiel gespielt, wo wir bei allem Respekt vor Kiel, aber das sind nicht die Spiele, wo Kiel Punkte holen wird, wenngleich der spielerische Ansatz auch zu sehen, ja beim 2-0, wo sie ja wirklich in den Druck spielen wollen, Das ist okay. Also das sind Spiele, die muss Bayern gewinnen. Dazu kommt dann im Pokal gegen Ulm, glaube ich, ein 3-0, 4-0.
4-0, ja.
Also ja, alles schön und gut, aber ich bin dann mal gespannt, was passiert, wenn dann eben so Spiele kommen wie Leverkusen, Dortmund, Stuttgart, einfach auch Leipzig, Gladbach ja auch für Bayern in den letzten Jahren kein gutes Pflaster gewesen. Genau, Champions League. Also ich glaube, es ist ein bisschen zu früh, da jetzt schon so viel rein zu interpretieren. Klar, es war viel Gutes dabei, aber es war halt auch ein teilweise überfordertes Kiel gegen den Ball. Und dennoch, das muss man auch sagen, du hast es eben schon mal kurz angesprochen, bei Dortmund, glaube ich, war es, wie die Bank aussah.
Ja, das wollte ich gerade auch noch mal raussuchen, was da eingewechselt also, wurde.
Ich habe die Wechsel gesehen, Davis, Olysee, Müller, Leimer, Tell. Und dann sitzt auf der Bank noch Sané, da sitzt noch Pavlovic, da sitzt noch Eric Dier und Leon Goretzka ist nicht mal im Kader. Also, das ist halt auch brutal.
Und Hiroki Ito und Josip Stanisic fehlen auch beide verletzt.
Genau, also da muss man sich auch nichts vormachen. Bayern hat in diesem Transfersommer vieles richtig gemacht und man hat auch in dem Spiel noch mal gesehen, warum es wichtig ist, dass Kingsley Coman den Verein nicht verlassen hat, der den Bayern schon sehr, sehr gut tut. Ja, und dann
Hast du wieder einen guten Serge Gnabry.
Ja, fitten. Ja,
wie Neuzugang.
Ja. Es ist schon so. Jetzt hat ja auch Joao Palhinha das erste Mal von Anfang an gespielt. Ich finde auch das, gemessen am Gegner, wir können es immer wieder betonen, war das Zusammenspiel aus ihm und Kimmich, finde ich sehr gut, weil Palhinha eben, das ist der eine statische Spieler gefühlt bei Bayern. Die Holding Six.
Wort.
Die Holding Six.
Ja.
Ja, guck. Also da wäre mir doch sonst auch eine Synapse geplatzt, wenn ich das nicht erwähnt hätte. Vollkommen klar. Nein, aber er ist gefühlt wirklich neben, wobei nicht mal Manuel Neuer ist so statisch wie Palhinha. So. und dementsprechend gibt das ja Joshua Kimmich die Möglichkeit, diese Freiräume zu wählen, weil er weiß, dass seine Sechserposition immer besetzt ist. Das hat letzte Saison ihm gefehlt. Und auch das gibt dir eben den Leon Goretzka nicht, der selber die Wege nach vorne sucht. Das war ja die ganze Zeit das Riesenproblem. Jetzt bin ich aber auch mal gespannt, ob Leon Goretzka irgendwann noch mal diesen Kader findet. Aber die Saison ist ja noch lang. So, ich glaube, ich habe zu dem Spiel nichts mehr. Ihr auch nicht, nehme ich an. Dann lasst mich kurz die nächsten Gegner erwähnen. Ich habe es schon erwähnt, es kommt zum kleinen Krisenduell zwischen Holstein Kiel und dem VfL Bochum. Dann mal sehen, beide noch keine Punkte. Irgendwer wird Punkte holen in diesem Spiel. Das ist jetzt mal mein Hot Take. Und ansonsten, Bayern hat jetzt zwei Spiele in der kommenden Woche. Zum einen am Dienstag Dinamo Zagreb. Das ist der Auftakt, ein ja angenehmer Auftakt in der Champions League, würde ich behaupten. Und dann geht's in der Bundesliga am Samstag 15:30 gegen Werder Bremen. So, bevor wir die beiden Sonntagsspiele besprechen, möchte ich noch kurz ankündigen, Max ist natürlich weiter fleißig am Produzieren, ist ja logisch, der nimmt sich ja nicht komplett frei. Am Montagabend wird es dann die Sendung zum zweiten Spieltag der Frauen geben, am Mittwochmittag dann die Sendung mit Fokus Hoffenheim der Männer, darauf habe ich ja quasi schon verwiesen, dass das kommen wird. Da könnt ihr euch drauf freuen. Da kriegen wir vielleicht alle ein bisschen mehr mit, was denn bei der TSG alles abgeht. Und am Donnerstagmittag gibt's dann die Ligatour der Europa-Männer. Also, ihr habt wieder sehr, sehr viel Hörstoff. Es geht wieder richtig los, Freunde. Ist doch schön. Und bei uns geht's jetzt weiter, und zwar mit den beiden letzten Partien des Spieltags. Und da beginnen wir mit Augsburg gegen St. Pauli. Der FC St. Pauli hat seinen ersten Ligatreffer in der neuen Saison erzielt. Ist aber nur ein schwacher Trost angesichts der 1:3 Niederlage beim FC Augsburg am Sonntagnachmittag. Heimteam Augsburg war schon im ersten Durchgang am Drücker, ging aber erst in der 47. Minute durch Marius Wolf in Führung. 20 Minuten später legte Joker Philipp Tietz nach einem Konter das 2:0 nach. Doch St. Pauli gab sich nicht auf und kam in der 75. Minute durch Carlo Buchheifer zum Anschlusstreffer. Hoch aufgerückt wurden die Kiezkicker, da dann war doch noch ausgekontert in der 96. Minute. Yusuf Kabadai, ein weiterer Joker, setzte den 3:1 Schlusspunkt. Charlotte, wie hast du das Kräfteverhältnis in diesem Spiel wahrgenommen? War Augsburg für dich am Ende der verdiente Gewinner?
Gar nicht so leicht zu beantworten. ich finde, in der ersten Halbzeit war es relativ kann man streichen, es war sehr ereignislos. Und dann, das hat sich eigentlich alles Spannendes so in der zweiten Halbzeit abgespielt. Und da war Augsburg, finde ich, auch stärker. Also die hatten vor allem halt im letzten Drittel die besseren Ideen und haben sich da entscheidender durchgesetzt als St. Pauli auf der anderen Seite. Zum Ende hin, ich meine, das 3-1 fällt in den 95. 90. plus 5.
96. oder so,
sowas. Ja. Und fällt ja auch dann, weil St. Pauli hochsteht. Also es war jetzt, 3-1 klingt für mich, ich habe das nachgeschaut, auch das Spiel, klang wie, oh, das war jetzt wohl ein deutlicher Sieg oder ein souveräner Sieg für Augsburg. So souverän war es auf keinen Fall zum Ende hin. Mhm. Also St. Pauli hat dann nochmal alles gegeben und alles nach vorne geworfen. Aber es gehört auch für mich jetzt in dieser Saison so ein bisschen zu St. Pauli, dass sie immer erst relativ spät, also aufwachen wäre zu viel gesagt, aber ich finde, es fehlt St. Pauli noch, und das überrascht mich so ein bisschen, teilweise an so, naja, der Aggressivität. Also ob das jetzt in Zweikämpfen ist oder auch an der Intensität auch nach vorne. Also sie haben ja ein super Aufbauspiel, auch mit Eric Smith da, als der dann rausschiebt und das übernimmt. Das ist ein super wichtiger Spieler für St. Pauli und der macht das auch sehr gut. Aber dann ganz nach vorne, finde ich, fehlen oft noch so ein paar Sachen. Oder eben, es sind aber so ein bisschen so, ob das jetzt irgendwie, ich habe das in der Anfangsphase, gab es einen Ball, das hat St. Pauli super rausgespielt, Robert Wagner auf Philipp Treu, glaube ich, und der legt ihn ganz stark auf Gilavogui nach links und der ist quasi durch.
Stimmt.
Ja. Aber Gilavogui hat einen ganz schlechten ersten Kontakt und dann ist das halt aus der hundertprozentigen wird gar nichts. Und das hat sich so ein bisschen, finde ich, zieht sich ein bisschen durch das Spiel oder hat sich gegen Augsburg so ein bisschen durchgezogen. Bei St. Pauli fehlen einfach noch so kleine Sachen. Also ich finde, sie haben eine gute Basis. Aber dennoch ist es mir, finde ich, fehlt noch so ein bisschen was. Und auch halt, also ich meine, alle haben, glaube ich, vor der Saison damit gerechnet, dass die extrem hoch pressen. Das machen sie ja quasi gar nicht. Also weil Alexander Blessin da schon irgendwie auch dafür steht. Aber ja, es ist insgesamt, finde ich, wachen sie zu spät auf oder beziehungsweise es wird immer bei St. Pauli besser und dynamischer, sobald Afolayan und Elias Saad drin sind. Also das ist auch, finde ich, so eine Frage, die sich anstellt, wie man damit jetzt umgeht, weil die kannst du auf Dauer eigentlich, sie bringen immer sehr viel von der Bank, aber sie sind eigentlich aktuell zu gut, um sie erst spät reinzubringen.
Ja, Augsburg sage ich schon. St. Pauli lässt mich so ein bisschen ratlos zurück, weil ich finde, auf der einen Seite, du erkennst die Struktur, die Alexander Blessin spielen lassen will. Also das ist nicht vogelwild, finde ich, was die machen. Das hat schon Struktur, das hat eine Idee. Das wurde auch letzte Woche gelobt, wie die eigentlich Union gut bespielt haben, es dann aber nicht nutzen können. Und ich glaube, das gewisse Etwas, was du suchst, Charlotte, das ist individuelle Qualität und die wird nicht mehr kommen. Du hast natürlich recht, wenn Elias Saad kommt, das ist ein anderes Spiel plötzlich und da können sie ein bisschen was machen. Ich glaube, dass Blessin erstmal das Ding hat, null halten und da ist vielleicht Elias Saad nicht der richtige Spieler für.
Das passt nicht zu seiner Idee, zur grundsätzlichen Idee.
Ja. Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, weil Elias Saad ist auch, das habe ich auch letzte Saison bei St. Pauli oft gesehen, das ist auch ein Spieler der Halbräume. Und das will Blessin gar nicht so sehr. Das schreit halt noch Hürzeler Fußball, ist aber nicht dieser, also Blessin will noch mehr. Ich sag nicht, dass Blessin auf Spielkultur nichts gibt, um Gottes Willen, aber er will mehr den Athleten als den Trickser, glaube ich, auf dem Feld haben erstmal. So, weil auch da er sich eigentlich vom Pressing mehr dann verspricht, wenn diese Athleten auf dem Feld sind. Nun ist das Problem, dass St. Pauli die Null nicht hält. Also ist dann die Frage, geht dieser erste Plan, der Plan A von Blessin überhaupt auf? Sie haben in dem Spiel am Ende, klar, sie müssen aufmachen und alles, aber sie haben am Ende 2,5 XG zugelassen. Das ist nicht wenig, ist jetzt nicht katastrophal, aber gegen Augsburg geht's auch besser. Also dementsprechend defensiv ist das so eine Sache. Ich finde, also erstmal war ja gar nicht unbedingt zu erwarten, dass Augsburg jetzt so bestimmt auftritt. Die haben immerhin davor 0-4 gegen Heidenheim verloren, haben eine richtige Klatsche kassiert. Jetzt Torup hat, glaube ich, 5 Wechsel vollzogen in der Startelf. Und die kamen schon mit Wut im Bauch aus der Kabine ins Spiel. Also ich finde, und da merkt man schon, also allein körperlich ist St. Pauli wahrscheinlich einigen Gegnern in dieser Liga unterlegen. Und Augsburg ist wirklich, also das, was Frank Kramer einst mit der Doppelspitze bei Schalke, Terodde, Polter sein wollte, die sind wuchtig und unangenehm. Also, das ist wirklich Essende, der hat einen Modus. Der hat einen Modus und der, und da dreht er auch manchmal frei und ist überhart, aber der macht halt Bälle vorne fest. Und die haben krasse Dauerläufer im Mittelfeld mit beispielsweise Rex Bitschei. Die haben mit Marius Wolf einen Modellathleten auf dem rechten Flügel, der jetzt reinkommt. Und allein damit fressen die St. Pauli gefühlt schon auf. Mhm. So, und da muss noch gar nicht so viel Spielerisches kommen. Und Augsburg, da, über Augsburg reden wir vielleicht gleich nochmal, was deren Ambitionen und so weiter betrifft. Aber ich glaube, deswegen wird es super eng für St. Pauli, weil ich sehe nicht, dass den USP von St. Pauli, wo ich sage, da sind sie besser als möglichst zwei andere Mannschaften in der Liga, eigentlich drei. Ne, also, ne, Marc, du hast vorhin drüber geredet, man muss drei blödere finden oder drei schlechtere. Ich weiß nicht, in welchen Aspekt St. Pauli die finden soll. Mhm. Weil sie sind körperlich einigermaßen unterlegen. Ja, mit Bukalfa und später Albers, der ja auch reinkommt im Sturm, da geht ein bisschen was, okay. Und spielerisch reicht es dann auch nicht. Das war für die zweite Liga mit genau diesem Hürzeler-Plan super abgestimmt. Aber auch da ist es ja nicht die individuelle Qualität gewesen, sondern er hat diesen einen Weg gefunden, diese Mannschaft komplett ins Laufen zu bekommen. Und das sah super aus in der zweiten Liga. Aber jetzt, wo das alles ein bisschen verstreut ist, merkst du, dass die Summe definitiv mehr war als die Einzelteile. Und deswegen, ich mache mir noch nicht Hardcore-Sorgen, also ich mache mir nicht dieselben Sorgen bei St. Pauli wie jetzt beispielsweise bei Bochum, weil bei St. Pauli weiß ich wenigstens, wo die Richtung mit Blessin hingehen soll und das ist immer erstmal gut, wenn du ein spielerisches Ziel hast. Aber gleichzeitig lässt mich das Spiel auch ein bisschen ernüchtert zurück, weil selbst als sie drücken mussten, war es ja nicht so, dass Augsburg völlig geschwommen ist.
Ja, absolut. Ja. Und eben auch, was bei St. Pauli ja durchaus zuletzt immer gut war, war ja irgendwo auch der Aufbau, wenn sie den Ball hatten. Und das, finde ich, hat Augsburg sehr unterbunden. Also die haben die sehr, Rechtschwitschei und Vargas haben die sehr aggressiv teilweise angelaufen und hatten damit auch Erfolg. Also ein kontrollierter Aufbau war ja kaum möglich. Und dann auch diese, was St. Pauli ja gerne macht, auch diese flachen Diagonalbälle irgendwie um sich zu lösen, die haben gar nicht stattgefunden. Jackson Irvine geht für mich auch in diesen drei Spielen extrem unter. Also ich weiß gar nicht, was seine Rolle im System Alexander Blessin ist, also heute auch. Und ich meine, er ist der Kapitän und er ist eigentlich ein sehr wichtiger Spieler für St. Pauli und hat kaum Aktionen und wirkt immer so ein bisschen, kommt immer so ein bisschen glücklos rüber. Und finde ich, da fehlt das halt auch noch. Bukalfa hat jetzt heute gespielt, hat es jetzt auch nicht schlecht gemacht, aber auch er. Ich meine, er macht das Tor. Kurz zuvor hatte er, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit für einen Abschluss und braucht dann zu lange. Dann wird er geblockt. Und das zieht sich so ein bisschen durch. So diese Handlungsschnelligkeit fehlt. Also so ein bisschen, Irvine ist auch immer, man sieht schon, wie er angerannt wird und weiß schon, also und er eng. Hat den Ball und das wird eng jetzt so, weil er es nicht so auf die Schnelle kommen sieht. Also St. Pauli muss noch zulegen. Und die Frage, klar, die du jetzt mit Nein beantworten würdest, können sie das überhaupt? So, also
ja, du hast das Thema Handlungsschnelligkeit eben angesprochen. Und wenn du die Handlungsschnelligkeit nicht hast, dann brauchst du vorne den Jordan, den Sturmtank, der einen Ball festmacht. Da steht aber Johannes Eggestein. Mhm. Der wird halt von den meisten Bundesliga-Innenverteidigern gefressen. Also das ist leider so. Und ich glaube, allein so lässt sich dann dieses Spiel auch erklären. Also wie gesagt, ne, St. Pauli kommt ja noch mal ran. Und das spricht auch für sie. Ne? Da ist ja eine Mentalität dann da. Und die wissen, wo sie hinwollen und es gibt einen Plan B und sie üben irgendwie Druck aus und kriegen dann einfach den Konter, den es in so einer Situation dann manchmal gibt. Das ist nicht schlimm. Davor hat Augsburg ja noch eine Riesenchance, wo sie gefühlt zu viert auf den Keeper zulaufen und Arne Meyer eigentlich nur rüberlegen muss, aber den schön in Vasil begräbt den Ball. Also das ist wirklich Wahnsinn gewesen. Dass, egal, ob man Augsburg mag oder nicht, da wird man wahnsinnig in dem Moment. So, und dann kommen wir vielleicht einmal zu Augsburg, Marc. Ich bin jetzt mal ein bisschen fies und stell auch jetzt früh die Frage, Augsburg hat sich ziemlich offensiv positioniert, was diese Saison angeht. Na, dass man ambitioniert ist, da wird von Augsburg aus das Wort Europa in den Mund genommen. Vielleicht nicht unbedingt direkt die Saison, aber spätestens in der nächsten, sonst formuliert man so ein Ziel, glaube ich, nicht. Wenn man auf so ein Spiel guckt, wie sie jetzt gegen St. Pauli gespielt haben und wie sie auch den Gesamtsaisonstart bestritten haben. Kann das reichen, der aktuelle Ansatz, wie sie spielen?
Ja, also zunächst mal, glaube ich, muss man sagen, also wenn du nach dieser letzten Saison in der Bundesliga nicht Europa als Ziel ausrufst, rufst du ja schon fast den Abstiegskampf aus. Also da ist ja nicht viel dazwischen. Und ich glaube halt, also Augsburg ist für mich irgendwie seit Jahren so, die sind einfach da. Weißt du, so die...
Ja, man braucht ja Konstanten im Leben.
Ja, aber das ist so... Irgendwie, ich guck mir auch ganz selten Augsburg-Spiele an, wenn ich nicht muss, weil es reizt mich nicht. Mhm. Es gibt mir wenig und dennoch, ja, keine Ahnung, du hast auch so Spieler im Kader. Also wenn ich jetzt an Kevin Schlotterbeck denke, das ist jetzt nicht der Spieler, der in den letzten Jahren bei den Teams gespielt hat, die hyper erfolgreich waren. So, letztes Jahr mit Bochum fast abgestiegen. Dann nimmst du einen Marius Wolf dazu, der ja auch irgendwie, der ist halt ein durchschnittlicher Bundesligaspieler. Klar, der macht jetzt ein richtig gutes Tor und entdeckt seinen inneren Messi gegen St. Pauli, aber das ist halt einfach Durchschnitt. So, du hast mit Vargas und Rex Bejay zwei sehr gute Offensivspieler und ich glaube mit Esende jemand, der ja wuchtig und unangenehm, hast du eben gesagt. Das passt, glaube ich, zu ihm gut. Keine Ahnung, ich sehe
irgendwie also, Augsburg. Also ich breche es mal runter, dir fehlt so ein bisschen der X-Faktor.
Ja, genau. Also ich sehe irgendwie Augsburg immer so, die können mal so ein Spiel ziehen, die können aber auch dann halt in der nächsten Woche wieder 4-0 baden gehen, halt, wie gegen Heidenheim. So, das ist so ein bisschen Berg- und Talfahrt.
Ich glaube, das liegt auch daran, dass Jes Torup noch keinen Plan B so richtig präsentiert hat. Der hat ja einen sehr guten Plan, um Augsburg in der letzten Saison zu retten. Und der wirklich noch, also das war ja gut, was Augsburg dann unter Jes Torup gemacht hat. Und diesen Plan fährt er irgendwie immer noch weiter. Und man fragt sich, ob da nicht irgendwann auch mal eine Weiterentwicklung kommt. Auch wie gesagt, ich finde jetzt gegen St. Pauli hat einigermaßen hohes Pressing und das Überladen der Flügel gereicht, um so einen Gegner zu knacken, weil du individuell wie physisch überlegen bist. Ich habe einen X-Faktor ausgemacht, das ist Frank oder Frank, ich weiß nicht genau, Onyeka. Der hat richtig Bock gemacht heute. Ich finde, das war, also wenn es einen MVP in dem Spiel zumindest gibt, dann ist es er. Der ist ja sehr kurzfristig noch aus Brentford geliehen worden, ich glaube als Ersatz quasi für Arne Engels. Und der hat ja heute auch ein Tor vorbereitet, der hatte echt ein paar richtig gute Aktionen. Im Kommentar während des Spiels hieß es von, ich glaube, Uli Hebel hat kommentiert, der ja auch Premier League verfolgt und meinte, für ihn ist es eigentlich Wahnsinn, dass Augsburg so einen Spieler bekommen hat. Das hätte er nicht gedacht. So, ist eigentlich eine andere Gewichtsklasse. So. Und der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und der könnte im Mittelfeld eventuell eine Option sein. Ich weiß nicht, sie haben noch einen anderen zentralen Mittelfeldspieler verpflichtet, Alexis Claude Maurice von Nizza. Da weiß ich noch nicht zu wenig über diesen Spielertypen, ob der vielleicht so jemand sein kann. Ansonsten, ja, Steve Moni, das ist eigentlich Esende 2.0, auch wuchtig unangenehm. Kabadei ist ein Langstreckenläufer. Und ja, Marius Wolf und so haben wir jetzt drüber gesprochen. Das regt jetzt nicht so die Fantasie an, aber so ein, zwei Leute im Mittelfeld könnten es sein. Und ich finde, Onyeka hat so ein Spiel, der hat zum Beispiel diese sehr, sehr gute Flanke auf Philipp Tietz beim 2-0 gespielt. Das war eine perfekte Flanke und ansonsten hat er auch noch gute Momente drin und der ist ja noch gar nicht lange da. Aber klar, ich nenne jetzt hier gerade einen Spieler, ne? Das zeigt es vielleicht auch, warum es nicht reichen könnte. Also kurzum, ich verstehe, was du meinst mit dir fehlt der X-Faktor, plus ich würde einwerfen, dass mir auch noch die taktische Variabilität beziehungsweise Extravaganz, das Überraschende bei Jes Torup fehlt mir irgendwie noch. Und das reicht dann gegen St. Pauli, aber du gehst dann eben auch mal unter.
Ja, aber also das muss man ja in Augsburg gesehen haben, zumindest von Seiten der Verantwortlichen. Sonst hätte man ja nicht unter der Woche völlig ohne Not seinen Vertrag vorzeitig um ein Jahr verlängert, wo der Saisonstart
das bislang mit Zeichen, einem Mann.
Punkt aus zwei...
Das ist noch nie schief gegangen.
Ja, ich frage mich halt so, warum? Also, warum machst du das? Du spielst 2-2 in Bremen, 2-2 gegen Bremen zu Hause, irgendwie ein ganz komisches Spiel.
Du warst zu dem Zeitpunkt, glaube ich, saisonübergreifend 7 Spiele sieglos.
Ja, und also, ich meine, klar, sie gewinnen jetzt, aber wir haben es ja schon eingeordnet. Also es ist halt auch nur St. Pauli, ne?
Ja, ja. Ich glaube, für die Ansprüche war es ein Muss. Ja. Das Ding mussten sie gewinnen, ja.
Ja, und ich will es auch gar nicht schlecht reden. Das war ja ein gutes Spiel von Augsburg. Ne? Sie haben ja ihre Chancen kreiert. Sie waren echt griffig im Pressing. So, das sind jetzt erstmal Elemente, die du drauf haben musst, um oben mitzuspielen. Sie haben eine Spielidee. Sie ist bloß, wie ich finde, sehr, sehr einfach. Und jetzt muss man halt gucken, ob so jemand wie Onyeka oder so noch etwas reinbringt, dass man einfach so ein bisschen, ja, man ist, dass man nicht so berechenbar ist. Das ist, glaube ich, so das Ding. Ja, aber ich glaube, also ich mache mir mehr Sorgen um St. Pauli als um Augsburg nach dem Spiel, sind aber natürlich auch völlig unterschiedliche Ansprüche. Also es ist, ja, ich glaube, wir haben noch.
Pauli nächste Woche gegen Leipzig, das ist ein Heimspiel. Dann kommt der Umschwung.
Da kommt der Umschwung gegen das Konstrukt. Da gewinnt dann.
Da brennt es am Millantor.
Ich sage es dir. Es wär aber auch wild gewesen, wenn St. Pauli vor der Saison den Europapokal ausgerufen hätte, oder? Also, weil du so gerade sagtest, so unterschiedliche Ansprüche.
Naja, aber daran muss man sie ja messen. Also, ja. Ja, aber wär mal ambitioniert gewesen. Gut, aber ich glaube, dann machen wir das Spiel zu. Das hat jetzt auch nicht mehr hergegeben. Augsburg ist jetzt nach dem ersten Sieg der neuen Bundesliga-Saison dann angekommen und dürfen dann am Freitag nächste Woche den Spieltag eröffnen gegen Mainz 05. Und Charlotte hat es eben erwähnt, am Sonntagabend gibt es dann das Spiel zwischen St. Pauli und Raber Leipzig. So, und jetzt der goldene Abschluss. Mainz gegen Bremen. Überzahlsituationen beflügeln ja oft, aber wen jetzt eigentlich? Also im Fall des letzten Spiels, des dritten Spieltags, tatsächlich Werder Bremen. Die Hanseaten waren am Sonntag bei Mainz zu Gast und gingen früh durch Marvin Ducksch in Führung in der 8. Minute, müssen aber in der 27. Minute durch Jae-Sung Lee den verdienten Ausgleich hinnehmen. Mainz blieb am Drücker, geriet in der 60. Minute durch den Platzverweis sogar in Überzahl. Da müsste das Momentum ja komplett kippen. Doch am Ende war Bremen der Sieger. Durch ein 2:1-Treffer von Joker Derrick Köhn in der 69. Minute und einer insgesamt dann doch mitreißenden Defensivleistung. Charlotte, wie empfandest du denn? Ah, nee, Marc. Wie empfandest du denn die Kräfteverhältnisse vor dem Platzverweis? Lass uns mal das Spiel vielleicht in diese beiden Hälften teilen. Wie hat's Mainz und wie hat's Bremen bis zur 60. gemacht?
Ja, also Mainz hat's dadurch gut gemacht, dass Bremen es nicht gut gemacht hat. Also Bremen geht ja früh in Führung durch den Elfmeter.
Genau.
Und danach war Bremen irgendwie ganz wild. Also ja. Total viele Fehler im Aufbauspiel, immer wieder Mainz erlaubt, mal einen hohen Ballgewinn zu haben. Und zündest du natürlich Mainz nach und nach an. Bo Henriksson auch in seiner gewohnten Manier durch seine ganze Coachingzone gehüpft.
Der hat so mittlerweile so eine eigene Heatmap.
Ja, definitiv. Und ich weiß gar nicht, also Mainz kommt dann nach und nach in dieses Spiel, aber hat auch irgendwie nicht so diese richtigen Torchancen. Mal immer so eine Halbchance hier, so eine Halbchance da. Und hat halt dann den Vorteil, dass Zetterer sich irgendwann denkt, ja komm, dann lege ich ihn dir halt hin. Und also gut, den macht Jae-Sung Lee, aber ja. Also den hätte wahrscheinlich auch ich gemacht. Also das Tor war leer, der Ball liegt da, was soll er machen? Es war irgendwie ein ganz komisches Spiel. Es war so ein Sonntagabendspiel, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich es jetzt nicht für heute für die Aufnahme gehabt hätte, hätte ich meinen Sonntagabend vermutlich anders verbracht. So, ich weiß nicht.
Ja, aber war irgendwie, also mich hat es ein bisschen angezündet, muss ich sagen. Also weil,
echt?
Ja, in der ersten Halbzeit, also Werder Bremen war ultra frustrierend, also super viele unnötige Fehler im Spielaufbau, ganz zerfahren, komisch. Wenn sie ins letzte Drittel gekommen sind, hast du ja auch da das so ein bisschen das Stuttgart-Prinzip, dann hast du Abläufe erkannt. Also dann haben sie den Strafraum gut besetzt, den langen Pfosten besetzt, haben sehr gute Seitenverlagerung gespielt, ist auch ein Stilmittel der beiden Schienenspieler, die sie haben. Stay, der mit in den 16er zieht und so. Also das fand ich dann ansprechend, aber davor war es schlimm. Aber auch Mainz hat mir so ein bisschen imponiert. Die wirkte Das wirkte wie so eine japanische Nationalmannschaft. Das waren super viele kleine, emsige Spieler, die im Pressing und Gegenpressing alle gut waren und mit Ball super schwer zu greifen, weil super viele kleine Bewegungen und kurze Passstaffetten, das mochte ich. Also auch da, wie oft die die Außenverteidiger im Vene und Cassie sind ganz oft nach innen gerückt, waren dann so verkappte Achter. Also ich habe da schon Sachen erkannt, wo ich so war, okay, also dafür, dass es zuletzt hieß, dass es unter Bo Henriksen nicht so die Entwicklung gibt und was können sie denn außerhalb von Vollgasfußball, da waren Elemente dabei, wo ich dachte, okay, so will man ein Spiel knacken. Ist schwer, du hast es erwähnt, sie haben wenig klare Torschancen herausgespielt, das muss man erwähnen. Trotzdem fand ich es nicht schlecht und sie kommen dann in der 27. Minute auch eher, also sehr glücklich zum Ausgleich, ne, eine Flanke fliegt rein, etc., hat den Ball eigentlich, fällt aber in Niklas Stark, irritiert davon, lässt er den Ball fallen und Jason Lee ist dann der glückliche Abnehmer und danach, ja, also irgendwann plätschert das Spiel so ein bisschen in die Halbzeitpause, aber ich habe schon Sachen erkannt und dann hat mich in der zweiten Hälfte halt angezündet, alles, was nach dem Platzverweis passiert ist, denn das ist wirklich krass gewesen, finde ich, es war schon bemerkenswert auf beiden Seiten, also es war ein offener Schlagabtausch, bis zur 60. dann sieht Friedel die Notbremse. Marc, wie bewertest du die Szene?
Ja, also Friedel hat halt vorher kein gutes Stellungsspiel bei dem tiefen Ball. Nimmt, ich weiß gar nicht, Burkhardt, glaube ich, ist es, den er dann foult. Ja. Nimmt ihn zu spät auf. Ja, und stolpert dann halt so in ihn rein. Okay, klares Foul. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das eine klare rote Karte ist, ob er klar letzter Mann ist, weil es war ja,
Anthony noch ein
Verteidiger
Jung
dabei. Genau.
Zog rüber. Ich bin mir auch bis jetzt nicht sicher.
Auf der anderen Seite glaube ich, dass es sogar mit das Beste war, was Bremen dann passieren konnte, weil dann danach war einfach so, ja, okay, jetzt, ja, schauen wir mal, was noch geht, aber du rückst halt automatisch dann auch mit dem Platzverweis noch mal enger zusammen. Ja, und generell lief ja in dem Spiel eigentlich vieles gegen Werder. Also klar, du gehst in Führung, aber danach ein Jinma verletzt raus, der ja mit Ball schon einer der wichtigsten Spieler, wenn nicht sogar auch der wichtigste Spieler bei Werder ist.
Ich würde Romano Schmid da rausheben, aber ja.
Ja, stimmt. So, und dann, ja, nach dem Platzverweis, also ich meine, das 2-1, ich frage mich halt da einerseits, wie kannst du als Mainz so schlecht in der Restverteidigung stehen und wirklich mit, das ist ein Steilklatsch im Zentrum und die vier Mainzer sind überspielt, also Amiri kommt nicht in Zweikampf, ich glaube, Chor ist es, der dann wegbleiben muss gegen Romano Schmid, der eine überragende Bewegung hat, um auch an ihm vorbeizukommen. Und plötzlich läuft Werder einfach in Konter und ist weg. Also da frage ich mich, du bist 15 Minuten vor Ende der Partie in Überzahl, dann musst du doch Minimum eine Restverteidigung plus 1, plus 2 haben und hast trotzdem immer noch Gleichzahl im Offensivdrittel. So, warum nimmst du so ein Risiko?
Ich fand's wirklich bemerkenswert, was nach der roten Karte passiert ist, denn bei Bremen hat es die Sinne geschärft und Mainz ist also völlig Koko-Banane gegangen. Das war wirklich krass, denen sind alle Nervenflöten gegangen. Bremen wechselt ja so aus, dass sie dann im 5-4-1 verteidigen. Das machen sie dann auch wirklich diszipliniert. Also ich finde, das war sehr, sehr gut. Sie haben auch durch Fouls immer wieder den Mainzer Rhythmus gestört und so. Und Mainz wiederum war so hektisch nach dem Platzverweis, als ob alle im Kopf hätten, oh Gott, wir sind einer mehr, wir müssen das Tor machen, jetzt sofort, alles nach vorne, obwohl du noch eine halbe Stunde hast. Und dadurch ist die Ordnung, und dadurch passiert ja dann noch das Tor von Bremen, die Ordnung ist völlig flöten gegangen. Das war irre. Also, die standen sich so auf den Füßen teilweise, dann wurde die Breite nicht gehalten, dann wurde die Box nicht besetzt. Die haben einfach in Überzahl den Kopf verloren. Das hat, also die Überzahlsituation hat gefühlt ihre Ordnung kaputt gemacht und ihnen war der Druck anzumerken und nicht Werder Bremen. So, und natürlich hilft dieses Tor nach, also wenn du bist in Überzahl, 9 Minuten später machst du es 2-1, das hilft dir natürlich mental total. Und das wird dann natürlich bei Mainz noch hektischer. Und trotzdem, auch da, Mainz hatte mindestens noch 20 Minuten Spielzeit. Und da frage ich mich, und das ist natürlich etwas, was du Bo Henriksen ein bisschen vorwerfen kannst bislang, Mainz kann nicht ruhig. Also Mainz hat einen Herzschlag wie ein Kolibri oder ist tot, eins von beiden, aber es gibt nichts dazwischen irgendwie. Und das ist etwas, was, das muss noch kommen. Ich glaube, eigentlich hast du mit Amiri beispielsweise, du hast schon Spieler, die das könnten, aber du hast halt auch sehr viel Umschaltmaterial, schwieriges Wort, Umschaltspieler im Kader. Und dementsprechend, ja, und das ist dann, danach ist Mainz ja auch bemüht, aber sie finden ja auch keine Lücken mehr gegen tiefstehende Bremer und Bremen, ne? Sie haben es einfach gut gemacht. Gute Struktur, taktische Disziplin, offensiv effizient. Und Mainz läuft zwar pausenlos an, aber ohne Ertrag, viele Flanken, keine Abschlüsse und am Ende holt Bremen das Ding. So. Und das fand ich schon eine bemerkenswerte Entwicklung nach so einem Platzverweis.
Ja, so ein bisschen das Wolfsburg-Frankfurt-Phänomen, ne? Also gibt dem Team, was mit Ball nicht so viel anfangen kann, den Ball und du wirst sehen, dass das andere Team das Tor macht. So.
War ja auch nicht ängstlich die einzige Umschaltmöglichkeit.
Ja, das stimmt. Also da waren ja 3-4 gute Gelegenheiten hinten raus und dennoch muss man halt sagen, es ist dann vielleicht auch einfach nicht genügend Qualität da. Also Amendo Sieb hat mich persönlich nicht überzeugt nach Einwechslung. Letztes Jahr war es ja häufig so, dass du dann, keine Ahnung, Unisivo hast, der sich irgendwo reingeschmissen hat. Auch Johnny Burkhardt, finde ich, war irgendwie ein bisschen unglücklich, aber auch wenig eingebunden. Es ist so ein bisschen, hatte ich zwischenzeitlich das Gefühl, Mainz weiß nicht so wirklich, wie sie gefährlich werden können, ohne einen hohen Ballgewinn zu haben. Also wie können sie aus einem geordneten Positionsspiel mal wirklich zwischen die Linien kommen? Gefühlt waren sie nur dann zwischen den Linien, wenn sie dort den Ball erobert haben. Ja. Und das war halt in der ersten Hälfte ein paar Mal der Fall.
Also ziehen wir als Learning raus, Bremen muss ab jetzt immer zu 10 spielen. Und Mainz muss den ruhigen Ballbesitz lernen. Nee, aber ich finde schon, also man muss einfach herausstellen, das ist natürlich ein Spiel, das ist nicht reproduzierbar in der Form und muss als singuläres Ereignis einfach den Bremern gut gerechnet werden, dass sie da Geschlossenheit hatten, Mentalität hatten, taktische Disziplin hatten, gut gewechselt haben. Derek Köhn macht es dann auch einfach sehr, sehr gut. Das muss man Bremen lassen, dass sie da sich nicht haben schocken lassen. Das spricht erstmal für die Mannschaft. Und aus Mainzer Sicht bricht jetzt aufgrund dieses Spiels nicht die Welt zusammen. Auf gar keinen Fall. Wie gesagt, ich finde schon, dass du vor der roten Karte Ansätze gesehen hast, wie sie Spiele gewinnen wollen. Und das wird, glaube ich, oft genug in dieser Liga klappen. Das ist jetzt mal meine These. Aber ja, wenn, wir haben vorhin drüber gesprochen, ne, dieses überlass denen den Ball, dann ist vielleicht ein Stilmittel schon gefunden, wie Mainz sich vielleicht selber ein bisschen das Bein stellt. Das ist dann vielleicht das Learning, dass das die zweite Ebene sein muss, die Mainz drauf schafft. Und Bremen kann sich zumindest diesen Sieg für die Moral auf jeden Fall gut schreiben, der sicherlich dann auf die nächsten Auftritte einzahlen wird. Die nächsten Auftritte sind, um die Überleitung mitzunehmen, für Mainz, das jetzt nach 3 Spielen noch ohne Sieg dasteht. Dann am Freitagabend sind sie dann beim FC Augsburg zu Gast. Und Bremen, die sind mit 5 Punkten wirklich ordentlich gestartet, wie ich finde, empfangen dann am Samstag um 15:30 den FC Bayern München. Und das war der Spieltag, der 3. Spieltag der Bundesliga Männer. Wir sind aber noch nicht am Ende. Es fehlt noch was, die Krone quasi. Denn wir besprechen jetzt noch die 3 Spieltags-Awards. Und da beginnen wir mit dem MVP des Spieltags. Charlotte, wer hat's da bei dir geschafft?
Ich habe lange überlegt. Na, also es gab für mich, ich wollte jetzt nicht bei Bayern irgendwen rauspicken. Also ein Harry Kane hat super 3 Tore, 1 Vorlage. Aber ich habe mich, am Ende habe ich zwischen Adeyemi und Julian Brandt überlegt. Und weil ich Julian Brandt finde ich jetzt, weil ich den eben auch gar nicht so viel erwähnt habe, aber ich finde, der ist extrem wichtig fürs Dortmunder Spiel. Man hat auch gemerkt, als der raus war, da geht Dortmund so ein bisschen Spielkontrolle ab. Also Der hat in dieser Saison eine extrem wichtige Rolle, ist auch als Kapitän gestartet und finde ich, war in Umschaltmomenten Julian Brandt zu haben. Das ist eine Waffe und genau, ich habe mich für Julian Brandt entschieden.
Das ist total legitim, hat er verdient. Marc, wo bist du gelandet?
Lange geschwankt zwischen Omar Marmoush und dem es am Ende geworden ist, nämlich Victor Boniface. 2 Tore, 1 Vorlage. Ich glaube, das qualifiziert schon mal alleine.
Ja.
Und finde, er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und von daher geht der Award an ihn.
Sehr gut. Ja, ich habe zwischen 2 Spielern geschwankt und eigentlich ist es eine. Wie mache ich das jetzt? Es wäre ein Verbrechen, wenn Karim Adeyemi nicht genannt wird. So, das muss man schon sagen. Also der hat schon, du hast vorhin drüber gesprochen, Marc, Karim Adeyemi mit Selbstvertrauen ist eigentlich unfair. So habe ich es auch empfunden. Herausragendes Spiel gemacht, 3 Schlüsselpässe, selber Tore gemacht, vorgelegt. Toll seine Position gehalten, auch mal taktische Disziplin gehabt, was bei ihm ja auch nicht immer der Fall ist. Sehr gut gefallen. Aber dann nenne ich den anderen einfach als Honorable Mention auch und das ist eben Romano Schmid. Also ich finde, dass der ein herausragendes Spiel gemacht hat und vielleicht der Faktor war, warum Bremen dieses Spiel gewonnen hat. Der hatte 4 Schlüsselpässe, der hat die meisten Chancen eingeleitet in diesem Spiel, der hat Bälle gehalten, der hat bis zum letzten Atemzug da alles auf den Platz gelassen, was er lassen konnte. Und ich finde, das war eine herausragende Leistung von ihm. Und ich finde, dass Romano Schmid oft in den letzten Jahren sah der immer gut aus, aber Effizienz war so ein Thema. Und wenn er das jetzt auch auf den Platz bringt, dann ist das ein Unterschiedsspieler für Bremen. Und deswegen erwähne ich einfach jetzt mal beide und schummel ein wenig. Und dann kommen wir zum Unsung Hero. Charlotte macht doch da auch gerne weiter.
Da habe ich mich klassischerweise für einen Torwart entschieden. Und zwar Timon Weiner von Holstein Kiel, weil ohne den wäre es auf jeden Fall deutlich höher ausgegangen. Er hatte manchmal ein bisschen Pech. Da hatte er, ich glaube, einmal, das war das Tor von Olise. Das hatte eine super Parade vorher. Aber dann kriegt Olise halt den Ball und haut ihn doch rein. Aber ja, den fand ich, kann man da noch herausnehmen. Und geht natürlich unter, wenn du 6-1 verlierst oder 1-6.
Das ist so. Marc, wer ist es bei dir geworden?
Ja, gab ja zum Glück noch keinen Spoiler in dieser Folge auf ihn.
Ja gut, das zeigt aber auch, dass wir uns vorher nicht absprechen.
Ja, es ist Kawa Santos, heißt er, glaube ich, von Eintracht Frankfurt geworden, der sein Bundesliga-Debüt gibt, nachdem sich Kevin Trapp bei einem Abstoß verletzt, mit Pausenpfiff quasi, sieht man auch selten. Gute Besserung natürlich an der Stelle.
Fällt auch wohl ein paar Wochen aus jetzt.
Ja. Und dann 1,96 Kerl kommt rein und ist einfach da. Er ist auf den Punkt da, als würde er seit 5 Jahren Bundesliga spielen, am Fuß total abgezockt, richtig cool. Voll. Also ich glaube, da braucht sich Frankfurt in den nächsten Wochen keine Sorgen machen.
War bei mir auch in der Verlosung, weil ich es ganz genauso sehe. Das war Aura, das war Präsenz, das war Mut. Mir sehr gut gefallen. Hat ja auch ein Ding noch weggefischt zum Ende hin. Also das ist sehr stark gewesen. Torhüter sind oft Unsung Heroes, Innenverteidiger aber auch. Und deswegen habe ich mich für Diogo Late entschieden. Also dass Union, wie gesagt, diese Null hält gegen Leipzig und das so gut macht und fast sogar noch in Führung geht, das lag zu großen Teilen an Diogo Late, der absurd viele Duelle gewonnen hat. Also wahnsinnig gute Zahlen an dem Spieltag gehabt und auch mit Ball. Also wenn Union irgendwas eingeleitet hat, dann war das meist über diese halblinke Seite, über die Seite, wo Diogo Late als Halbraumverteidiger spielt. Das war ein blitzsauberes Spiel, was einfach untergeht, weil aufgrund des Ergebnisses. Aber das war, also so wünschst du dir eine Leistung von einem linken Halbraumverteidiger. Kann man eigentlich kaum besser machen. Und deswegen sei er hiermit gewürdigt. Und dann können wir eigentlich gleich das im Kanon machen quasi, Moment des Spieltags, aber ich lasse Charlotte den Vorritt machen.
Jetzt darf ich schon wieder anfangen.
Na klar, wir bleiben jetzt in der Reihenfolge.
Okay, für alle Hörerinnen und Hörer ganz überraschend. Das Tor von Armin Gigovic zum zwischenzeitlichen 1-5 für Kiel, weil es einfach so dermaßen gefeiert wurde vom Publikum, als hätte Kiel gerade Bayern im DFB-Pokal rausgeschmissen.
Auch die Geste, die er danach macht. Ja, ne? Einfach
oder,
geil.
Oder Timosch.
Einfach geil.
Wie heißt Pupac. Pupac war mein Moment eigentlich. Eigentlich ist das mein Moment des Spieltags. Wieder die Flanke zum 1:5 schlägt und cool wie Eis seine Finger ans Ohr hält zum Publikum hin. So von wegen, na klar, jetzt mach doch mal Lärm hier. Hä?
Also, hätte nur noch gefehlt, dass er zum Ball rennt, ihn nimmt und auf den Mittelpunkt legt.
So ein bisschen. Es war der Davy Selke-Jubel zum 1:4, der oft zitierte. Ja, ich fand's auch fantastisch. Also, wie da das Stadion gibt es, ich habe das Gefühl, die haben da das aufgeholt, wie, also Kiel ist ja damals während Corona weitergekommen gegen Bayern, da war ja niemand im Stadion. Die haben gefühlt das nochmal nachgeholt. Da ist dieser ganze Stolz über die Entwicklung rausgekommen. Es gab einen schönen O-Ton auf der PK von Vincent Kompany, der erzählt hat, ey, als Spieler des HSV habe ich mal gegen Kiel gespielt, da waren die Fünftligist. Und was ihr seitdem für eine Entwicklung genommen habt, ist atemberaubend. Und wie das Stadion euch hier angepfiffen hat beim 1:5, beim 1:6, das war besonders und das möchte er wertschätzen. Das fand ich auch eine sehr feine Geste von Vincent Kompany und fasst, glaube ich, zusammen, was in dem Moment explodiert ist. Die haben im Ligabetrieb ein Tor gegen Bayern gemacht, ganz regulär, völlig egal, wie das Ergebnis ausgeht, ist das historisch, glaube ich.
Ich bringe jetzt einfach mal noch einen anderen Take rein, um noch einen anderen Moment des Spieltags mit reinzunehmen. Ich finde, das 2:1 von Freiburg ist auch ein Tor, was man sehr, sehr selten in der Bundesliga sieht. Also wir vergeben bei uns im Podcast gerne schon mal das Kacktor der Woche und ich finde, das ist wirklich, also das ist ein Kacktor.
Habe ich mich ja, so aufgeschrieben in meinen Notizen auch.
Es wird Junior Adamu herzlich egal sein, aber es ist auch verdient. Ja, nehmen wir alles so mit und dann haben wir es tatsächlich geschafft in fast knackigen 3 Stunden. Ich war vorher so, die anderen Folgen sind zu lang, habe ich genug Material und dann verquatscht man sich doch immer. Ey, Charlotte, Marc, das hat mir ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ihr habt mir das total erleichtert, hier durch die Sendung zu führen. Sehr dankbare Gäste. Vielen lieben Dank euch beiden und ihr werdet sehr wahrscheinlich öfter jetzt auch wieder zu Gast sein. Ihr wartet ja auch schon mehrmals.
Ja, vielen Dank auch dir. Sehr souverän hier durchgeführt. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß.
Darum ging's. Sehr, sehr schön. Das freut mich sehr. Ich hoffe, die HörerInnen hatten auch sehr, sehr viel Spaß. Das war der 3. Spieltag der Bundesliga Männer. Mein Name ist Marc. Das war's von mir. Nächste Woche übernimmt, ich nehme an, Max wieder. Guck mal, der Hund fiept schon. Wir machen doch jetzt Schluss. Wir hören doch jetzt auf. Es ist doch gut. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir lesen uns dann in den Kommentaren, im Forum und natürlich nochmal der generelle Hinweis, ihr könnt den Rasenfunk unterstützen. Das ist ganz, ganz wichtig für die Arbeit von Max, von Frank. Dafür bitte auf den Link rasenfunk.de/supportersclub gehen. Dann habt ihr euren Auftrag auch erfüllt. Dann sind wir hier alle glücklich und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.
Danke für die Einladung. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Psst! Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.